Aerial Games, Hammer der Heimkonsolen.
Ja, hallo.
Johannes Kohl.
Guten Tag.
Ja, sag doch mal was.
Ich will jetzt mal was fest. Wir noch mal einer ultimativ zu Aerial Games.
Oh, das ist super geil, dass du Monopoly sagst.
Ich das ist total geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Video ist eigentlich so, wie macht ihr Leute völlig defensiv und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren. This time. Victory is mine. Hallo und herzlich willkommen zur 111. Ausgabe des Aerial Games Podcast, auch genannt Teil 3 des Gamecom Specials. Zu Beginn
Gamecom.
Ja, was habe ich denn gesagt?
Gamecom, oder?
Ja, oder? Auch schon nicht sicher, aber besser, ja.
Oder Gamecoms?
Gamescoms. Na, jedenfalls, es kommt, wie es will. Und ich habe mir extra auf dem Klo noch eine Denksportaufgabe für euch ausgedacht.
Oh nee, bitte nicht.
Zwar... Laute TV folgt, das ist der 111. Podcast. Würden wir unseren Podcast genauso nummerieren, wie bei Ubisoft die Anno-Reihe nummeriert wird, wie würde dann die Nummer des nächsten Podcasts lauten?
Oh Gott.
Hä? Warte mal. Also die Quersumme ist ja mal 9.
Bei Anno.
Mhm. Genau.
Also bei 111?
Hä? Ich verstehe das nicht.
Also... Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir nach demselben Maßstab gehen würden, wie würde dann die nächste Nummer des nächsten Podcasts? Wenn das jetzt 111 ist, wie würde der nächste Podcast, was wäre die nächste Nummer? Okay, denkt alle zu lange nach, das ist aber zu peinlich. Ich mache das mit Oskar schnell durchlauf, weil ihr anderen anscheinend schon so bei der Grundaufgabenstellung
aufgeht. 2070?
Das macht keinen Sinn, also...
Ja, ich kenne die Anno-Reihe nicht.
Ja,
wir werden nochmal von vorne anfangen, es sind nämlich gerade mal 2 Minuten.
Ja. 102, 201.
Ja, Saskia, wenn jetzt einer, der mitmacht, ja, das ist so. Und
mit Sinn, was weiß ich einfach?
Ja, ja,
kannst du es mal erläutern?
Ja.
Ja, weil die Quersumme mit dann 3 wäre.
Genau, 201.
Was hat
die Quersumme von 111 ist 3, also wäre der nächste logische Podcast, der wieder eine 3 ergibt, der 201.
Sag mal, hast du getrunken? Was ist denn das für eine komische Frage?
Ja, na wieso? Das ist doch lustig. Wir hatten das ja, schon mal im Podcast. Total. Wir hatten das schon mal im Podcast, die Anno-Regel.
Die kenne ich ja nicht.
Ja, anscheinend habe ich jeden Podcast gehört. Nimm dir mal ein Beispiel an einigen Zuhörern. Nee, und die haben das Rätsel bestimmt schon sofort gelöst gehabt. Dann, schon als die Frage zu Ende war, kam bestimmt schon bei den meisten im Kopf, 201.
201 Opfer.
Nächste.
Kommentar sehen.
Ja, wir könnten stundenlang solche lustigen Fragen
machen. Das wäre aber total unspannend.
Genau, wie zum Beispiel der richtige Name ist von dem inoffiziellen Deus Ex-Nachfolger, der eigentlich Deus Ex Wars hießen sollte. Und wie dieses Spiel hieß.
Kann man eigentlich immer mit sowas wie wir wenn und eigentlich Fragen aufhören?
Ja, Project Snowblind.
Kann aber, ich habe gesagt aufhören.
Ja. Ja, okay, aber ich wollte ja nur versuchen, so ein paar aktuelle Themen reinzubringen, wie Deus Ex und so, aber lassen wir das. Wir sind immer noch bei der Gamescom und wir sind im Alphabet bei C gewesen, bei Capcom. Bei D ist nicht viel los.
Aber bei C ist noch
bei,
was.
Bei Depcom und
City Interactive.
Donami.
Mhm.
Mhm. Ja, der City Interactive. Ja, da gibt es ja nur noch Sniper 2 und was noch? Dieses Wings of sowieso?
Come with Wings,
Battle
with Over Europe,
ja.
Teil 2.
Ja, nur nicht mit so viel Enthusiasmus. Nee, das hatten wir aber auch schon mal besprochen, deswegen bleiben wir höchstens bei Sniper 2. Und deswegen jetzt in 30 Sekunden Jans Mets Eindrücke zu Sniper 2.
Far Cry 3 Engine sieht gut aus, einige Texturen müssen dennoch noch überarbeitet werden. Brandneue KI haben sich die Mängel aus Teil 1 vorgenommen, Pro- und Amateurmodus. Sprich, auf Easy wird man den Bullet Drop, also die ballistische Kurve, die so eine Kugel zurücklegt, angezeigt bekommen. Sprich, dass du auch in Entfernung höher zielen musst, wird dir gleich mit so einem roten Kreis unter deinem Fadenkreuz angezeigt.
Cool. Kurze Frage, was ist denn die Far Cry 3 Engine?
Hä? Ist genauso cool.
Ach, die CryEngine 3, so heißt das.
Ah, dann. Okay, genau. Ja,
nicht die Dunia Engine, klar.
Bei Far Cry 3 Engine,
glaube ich, die Cry, Yamata.
Ja. Ja. Also mit CryEngine 3, die auch Crysis 2 befeuert.
Genau, so. Mhm.
Feuer, Feuer.
Und ist ganz cool. Also die KI haben sie definitiv ordentlich aufgebohrt. Wird sich etwas natürlicher verhalten. Man wird nicht mehr mit billigen AKs aus 1 Kilometer Entfernung mit dem Headshot selbst getötet, weil Mann ist ja eigentlich selbst der Sniper.
Ich habe nie vorgespielt.
Problem ist allerdings, was ich gleich schon wieder nervig fand, es wird Helikoptergegner geben.
Wie immer, das ist ja die Geißel der Videospiele.
Ja, sind auch wieder mit dabei. Die Gegner verhalten sich sehr cool. Es gibt Stealth-Takedowns, also wo du mit dem Messer auf verschiedene Arten leise deinen Gegner ausschalten kannst.
Hast du das ja mal gespielt?
Ja.
Und wie wirkte das? Also ich meine, das Sniper 1 war ja super erfolgreich, gerade in Deutschland. Hat sich irre viel verkauft und sah aber nie so richtig gut aus, so zeitgemäß.
Also das ist die CryEngine 3 doch jetzt, sieht sehr gut aus, wunderbar bunt. Also es war so ein Strandlevel, was wir uns so gezeigt haben, so dschungelmäßig. Dann hat es natürlich viele bunte Farben, die du verwenden kannst. Sah super aus. Also sah wirklich sehr gut aus. Das Einzige, was der Entwickler anzumeckern hatte, war, dass die chinesischen Texturmenschen einige Steine nochmal überarbeiten sollen. Aber das ist mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen, dass die Steine jetzt nicht genug steinig aussahen. Aber das musste er unbedingt anmerken.
Da sieht man mal wieder, wie die Spielentwicklung heutzutage abläuft. Alles mit outgesourcten Firmen, die überall auf der Welt irgendwelche Assets machen. Dann werden die Steine in China gemacht. Dann
scheinen die dort besonders gut zu beherrschen.
Ja.
Wie alles andere eigentlich auch.
Ja.
Ne, es wird auf jeden Fall, wer auf diesem ganzen Scharfschützenkram steht, die Veränderungen, die sind da, die gewünscht worden sind von den Fans. Und die KI fährt sich auf jeden Fall wirklich intelligenter. Und ja.
Das Wichtigste bei Sniper-Spielen finde ich immer, dass wenn du eine KI-Figur, wenn da zwei stehen und du knallst eine ab, dass die andere nicht einfach stehen bleibt und dann weiter in die Landschaft guckt, sondern auch Notiz davon nehmen,
wenn die erschossen werden. Die reagieren definitiv. Also da hat mir noch ein zweites Level noch gezeigt, wo er dann sich an ein Strandhaus angenähert hat, wo halt mehrere waren. Und als er den ersten gekillt hatte, waren die anderen sofort aktiv geworden, sind in Deckung gegangen, haben sich versteckt, haben nach dem Ausschau gehalten und hat jetzt unten noch so eine kleine Leiste, die ungefähr anzeigt, ob sie dich entdeckt haben oder wie nah sie dran sind, dich zu entdecken. So eine kleine Bedrohungsleiste. Mhm. Also sprich, gut, sie wissen dann nur, aus welcher Richtung der Schuss dann so wirklich kam oder die Schüsse. Dass sie dann denken, ah, muss da oben sein, sie haben da was gesehen.
Ja, ne? Dumm, wenn sie auf der anderen Seite der Deckung platziert werden.
Ja, das kann aber halt auch passieren, wenn sie halt nicht wissen, woher der Schuss kam. Suchen sie auf Deckung, das kann natürlich auch falsch sein. Also sie entscheiden sich recht intelligent. Also sie treffen selbst die Entscheidung, wie sie jetzt halt weiter vorgehen. Sie suchen auf jeden Fall Deckung. Und wenn sie auch von Deckung zu Deckung sprinten und diese Entfernung zwischen diesen beiden Decken erachtet die KI als zu groß, zu gefährlich. Sprich, dass du sie beim Wechseln der Deckung abknallen könntest, werden sie halt auch Rauchgranaten dazwischen, um halt so geschützt von Deckung zu Deckung zu kommen.
Das machen sie auch. Du hast gesagt, der erste Teil war erfolgreich?
Ja.
Ich glaube...
Verhältnismäßig.
Verhältnismäßig.
Dafür, dass es so ein Nischenspiel wie...
Ja, ich habe zum Beispiel auch nicht gespielt, aber mir fehlt auch grundsätzlich einfach die Geduld für solche Spiele. Also,
ja. Also es gibt ja nicht das erste Sniper-Spiel. Es gab ja davor irgendwie noch so Sniper irgendwas im Zweiten Weltkrieg und so. Ja. Und die liefen alle immer ziemlich gut, weil es gerade in Deutschland, wo eine große Nachfrage gibt nach diesen Sniper-Spielen, wo man immer nur, ich sag mal so, feige in der Ecke hockt und irgendwie aus der Entfernung irgendwelche Leute abknallt. Ich meine, Saskia nickt jetzt hier langsam ins Koma, weil, weißt du, hätte Skyrim eine Sniper-Funktion,
wäre sie jetzt völlig dabei. Sniper
ja. Im Chor.
Ja,
wäre sie dabei. Eben, vielleicht bauen sie sich ja noch einen bei Skyrim, also das wäre cool. Das
mit Pfeil und Bogen.
Nee, ich bin kein Sniper-Fan, weiß ich nicht. Ich finde Sniper immer nicht so cool.
Ne, finden die meisten nicht.
Naja, deswegen habe ich
mich. Camper.
Ja, das sowieso. Ja, man hasst ja auch Sniper einfach. Wenn man dann auch erwischt wird, es gibt eigentlich fast nichts Schlimmeres in einem Shooter.
Ja, aber auch im wirklichen Leben gibt es nichts Schlimmeres.
Ja, das ist naja. Ein Schuss und dann war es das mit dem Leben.
Also,
ja,
ob du mit einem Raketenwerfer oder einem Sniper ist mir eigentlich auch egal.
Ja, aber so Scharfschützen, die hatten immer wenig Hoffnung auf Gefangenschaft.
Ja, die wurden ja auch
meistens sofort erschossen oder... Vorher noch misshandelt.
Ich habe, ich habe noch nie einen getroffen oder gefangen genommen, deswegen kann ich da jetzt nicht mitreden.
Na, wir kennen auch alle den berühmten Sniper-Film Enemy at the Gates, ein Duell.
Stimmt.
Ja, mit vielen guten Menschen. Mit Jude Law und der Deutsche ist auch ein Amerikaner, der, dessen Name mir gerade entfallen ist, den aber sofort irgendjemand bei den Kommentaren runterschreiben wird. Aber braucht man nicht, weil ich kann selber schnell bei IMDb nachgucken. das ist der Typ, der auch bei der Truman Show oben, der Typ ist, der oben im Mond
die Kontrolle
hat. Ed Harris, genau. Hey. Wir haben es für, es ist benötigt keine Kommentare.
Ein Kommentar weniger.
Ja, Duell Anthony at the Gates, genau, das Duell zwischen Jude Law und Ed Harris, prima. haben wir es geschafft. Wären wir bestimmt am Ende des Podcasts eingefallen, der Name, dann wäre es ja zu spät gewesen. Aber Nils hat uns gerettet. Wir sind dann aber trotzdem mit C vorbei und widmen uns D, so guten Filmen wie Dunami und Dabcom und Ubisoft. Und
Activision.
Ja. Ubisoft ist ja bei Flintstones, Jabba Dabba Ubisoft. Ja.
Okay. War ein super Trickfilm damals, habe ich gern geguckt.
Ja. Genau, lass uns nicht über die Verfilmung reden.
Nee, die sind wirklich gruselig. Ja. Also finde ich auch ganz furchtbar.
Mit Kyle MacLachlan als den Chef von Fred Feuerstein, genau.
Oh Gott, ja.
Ja, lustig. Ich gucke nämlich gerade, eine Serie, die heißt Weeds. Und da geht es ja um so eine alleinerziehende Mutter, die in so einer amerikanischen Spießersiedlung wohnt und um über die Runden zu kommen Hanf anbaut. Und ihre beste Freundin ist so eine Nachbarin und das ist die, die bei dem Flintstones-Film die Elma gespielt hat. Also das ist die Frau von Fred Feuerstein. Und das ist witzig, weil ich hab nur irgendwie diese Serie Witz gesehen und dachte mir so, irgendwie, das Gesicht kann mir bekannt vor, aber ich konnte sie überhaupt nicht zuordnen. Und das war auch mit die einzige Rolle, die sie jemals vorher dort gespielt hat, also neben so 1000 Serienauftritten. Aber ich hatte sie noch in Erinnerung aus dem Flintstones The Movie.
Weißt du, wo ich voll ausgerastet bin?
Nein.
Bei Lost, als auf einmal die Pack von Eine schrecklich nette Familie
eine
Rolle hatte.
Aber die
also da hat mir aber auch die Augen rausgekriegt.
Die hatte jetzt auch eine eigene Serie. Die hatte Jan, glaube ich, schon mal
erwähnt. Ja, aber ich hatte die vorher, ich hatte die vorher nicht mehr gesehen.
Ja, Sons of Anarchy, genau. Und Katie Seagal heißt die.
Aber nochmal kurz zu Weeds. Ist das nicht sogar mal angelaufen bei uns in Deutschland?
Ja, gibt es die ersten drei Staffeln. Ist sehr zu empfehlen. Finde ich super lustig. Ist für mich so ein bisschen so die Mischung aus Gilmore Girls und California Cation. Also
wollte ich schon ewig mal reingucken.
Ja.
Aber die läuft ja auch nicht, also die lief ja im Fernsehen, aber ist wahrscheinlich wieder
mit. Auf Neo, ja.
Es soll im Internet Wege und Möglichkeiten geben, an die Serien heranzukommen, ohne sie im Fernsehen aufzeichnen zu müssen. Aber das habe ich nur auf Hören sagen.
Ja, das habe ich aber nie gehört.
Nur gesehen.
Er meint den iTunes-Pass.
Ja. Das würde ich als letztes empfehlen. genau. Wir EA wäre das nächste. Alphabetisch ABC.de. Und bei D könnte man vielleicht noch sagen, da gibt es ja Deep Silver. Deep Silver. Nehmen wir viel, muss gerade nur sechsten Pornonamen ein, aber immer mit Deep, aber Deep Silver. Was bei denen interessant war, das war Risen 2. Und da konnte man auch die Xbox-Version sehen. Und das ist ja diesmal alles in-house. Und einer unserer User, den wir auch bei Facebook haben, der ist unter anderem in dem Studio beschäftigt, die ganzen grafischen Oberflächen von Risen 2 gemacht haben, sprich Inventar und all sowas. Mhm. Und da kann man nur sagen, haben die Jungs gute Arbeit gemacht, weil Risen jetzt endlich mal eine Benutzeroberfläche hat, die aussieht wie ein modernes Rollenspiel. Also man hat jetzt all diese klassischen Sachen wie eine Figur in der Mitte, die man anziehen kann, übersichtliche Waffenstatistiken, eine gute Verwaltung so von Quests, Maps und Items. Das war ja vorher immer noch so bei Piranha Bytes noch ein bisschen immer so rudimentär vorhanden, wenn überhaupt. Also ich meine, Gothic 1 und 2 hatten ja da fast gar nichts. Die hatten ja wirklich nur so ganz karge Inventarsachen und was man halt angezogen hat, war eben Hintergrund beleuchtet dann im Inventar. Also es war ja mal ein ganz komisches System. Papalapip, das sah ganz gut aus. Risen 2 sieht überhaupt grundsätzlich ganz gut aus. Allerdings, wenn man sich den ersten Trailer angesehen hat von Risen, dachte man ja so, hier ganz Piraten-Setting und das wirkte alles so fremd. Wenn man dann Risen 2 selber spielt, dann merkt man schon doch wieder diese Piranha-Bytes-DNA und es spielt ja auch in derselben Welt wie Risen. Ist ein bisschen komisch, weil bei Risen ist man ja nur auf dieser einen Insel, wo halt die Inquisition dann da herrscht und da so ein Feuerkreatur da im Vulkan wohnt, die man dann am Ende platt macht. Aber Risen 2 wirkt halt so ein bisschen so, als wäre man zwar in dieser Welt, aber man hat halt bei Risen 1 eigentlich nie groß Kontakt zu Piraten oder so gehabt. Man, es gibt zwar diese Hafenstadt, aber das, es gibt auch da einen Piraten und man ist auch auf, man sucht auch einen Piratenschatz zusammen mit einer Frau, aber irgendwie hatte man nicht das Gefühl, man wäre jetzt so irgendwie in diesem Fluch der Karibik-Universum. Mhm. Und das ist natürlich bei Risen 2 alles ein bisschen stärker. Wirkt aber dann trotzdem immer noch eben so wie ein typisches Spiel von Piranha Bytes, in dem Motto, dass du halt wieder eine sehr lebendige Spielwelt hast mit Leuten, die da durch die Gegend laufen und du mit denen redest und dann wieder, es wird vermutlich bestimmt wieder sowas ähnliches geben wie Fraktionen und Lager. Das Ganze macht auf alle Fälle einen sehr viel runderen Eindruck als Risen 1 und ich bin zuversichtlich, dass diesmal auch die Konsolenfassung halt, da sie ja diesmal auch in-house gemacht wird, nicht so stark abfällt wie beim ersten Risen. Da war ja wirklich die Xbox-Version eine Katastrophe.
Du hast schon Bock drauf, ja?
Ich habe immer Bock drauf. Also ich verstehe es nicht, das können immer nur die nachvollziehen, die ebenfalls so Fans der Gothic-Reihe sind, weil diese Rollenspiele von Piranha Bytes, die haben so eine ganz eigenwillige, seltsame Formel, die halt aber super, super viel Spaß macht, die halt auch immer diesen Weg abzeichnet, so vom Loser zum Held.
Ja, naja, so. Da hast du wieder Hoffnung, ne?
Weißt du,
vom Oscar zum Alex, meinst du?
Ja, du kennst ja vom Zero to Hero oder wie bei dir, der andersrum der Weg. Und so ist es da halt immer. Und das ist halt was, was ich bei der Gothic-Reihe immer ganz cool finde, was sich unterscheidet zu manchen Spielen, wo die ganzen Gegner mitleveln, so wie bei Oblivion oder sowas.
Ist aber bei Skyrim nicht
mehr. Bei Skyrim nicht mehr, das ist ja auch gut so. Hm. Weiß nicht, warum wir so reden. Aber...
Zu viel RTL geguckt.
Ja, nee, das ist
gut. Mit Katja Burkhardt, Alter.
Um 12. Punkt 12 macht die immer.
Ja.
Ja, die muss anscheinend, die muss gute orale Fähigkeiten haben. Deswegen, aber wie gesagt, wir sind zwei...
Naja, eigentlich nicht. Sonst wird sie das O oder formt man das R? Ah gut, ich will mich da nicht so
aus dem Fenster. Ja. 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 Also wir waren bei EA und EA hat natürlich mit den größten Batzen an Neuheiten. Klar, Mass Effect 3. Das ist ein Spiel, dazu muss man eigentlich schon gar nichts mehr sagen.
Was will man noch Neues zu Mass Effect sagen?
Mass Effect 3 sagen, genau. Ja. Es wird einfach die Scheiße vertrocken und den Multiplayer-Teil haben sie auch nicht gezeigt. Also das wäre das Einzige, was zwar auch keinen richtig interessiert, der Mass Effect mag, weil niemand hat danach Multiplayer gefragt, aber bitte. Stattdessen eben natürlich auch Battlefield 3 und da hat der Jan, glaube ich...
Ja, ich konnte kurz den Koop anzünden, aber da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen drüber gesprochen.
Ist das der Singleplayer-Koop oder ist das dieser Extra-Koop-Modus?
Extra-Koop-Modus, also diese Extra-Koop-Kampagne, die da drin sein wird.
Singleplayer-Koop.
Den gibt es nämlich nicht, genau. Das war ja nur mein kleiner Test. Ja. Aber dieses ganz berühmte Video, dieses 12-Minuten-Video, wo man am Ende auch dann auf das Hochhaus klettert und dieses die Rakete in das Haus ballert und dann bricht das zusammen, ist das ein Video aus dem Koop-Modus oder aus dem Singleplayer?
Frontline-Episoden.
Ja, genau.
Das war einfach nur so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Events in der Singleplayer-Kampagne.
Ja, ja.
Und der Koop,
da gibt's aber auch schon Videos unterwegs ist. Deswegen hätte ich gedacht, das wäre cool gewesen, wenn man das so mit vier Leuten spielen könnte. Oder so.
Nee, das war jetzt nur... es gibt auch nur einen Zweispieler-Koop.
Ja.
Und das war halt so eine Mission, die halt nachts spielte, wo du halt da diesen Konvoi aus dem Konvoi raus bist, in die Häuser rein, Informanten rausgeholt hast und dann versucht hast mit dem Konvoi dann halt zu entkommen. Und ja, absolut sehr actionreich, sehr schwer.
Da muss man ja jetzt schon sagen, Call of Juarez, The Cartel ist besser als Battlefield. Hat einen 3-Spieler-Koop im Singleplayer mit easy Drop-In, Drop-Out.
Mhm.
Also wüsste ich jetzt nicht, wie Battlefield dagegen ankommen will.
Ich auch nicht.
Das also mit 2 Spieler nur und extra Modus.
Vielleicht sollten sie sich mit den Leuten mal zusammensetzen.
Ja.
Weil das klingt ja wirklich sehr erstrebenswert.
Ja, ja. Ja, Ghost Recon Future Soldier hat durchgängig 4-Spieler-Koop auch in der Singleplayer-Kampagne.
Ja. Mhm.
Wundert mich das immer noch bei Spielen und ich meine Halo ja auch, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Also Reach auf jeden Fall und Halo 3 doch auch schon,
oder? Sogar ein Splitscreen und online.
Aha.
Ah.
Crazy.
Krass.
Crazy Shit.
Ja. Ja, auf jeden Fall sah super aus. Also die Effekte auch auf der PlayStation 3. Hammer. Und zuvor haben sie nur dieses Video von Caspian Border gezeigt, was ja einfach nur dermaßen geil aussieht. Und man sich eigentlich echt, ich brauche diesen 1000 € PC, um das genauso zu erleben.
Vor welchem Geld?
Ja.
Organspenden sollen ganz
so viel Tieren habe ich gar nicht.
Ja. Ich habe mal gehört, der geht zu der Mafia auch.
Ja, muss man aufpassen.
Wird ein Brett.
Als unser Dutzend Leser da bei uns war, haben wir eine Blitzumfrage gestartet, was sie...
Wer seine Niere noch hat?
Nein, das wird deine Lunge wenden. Das wäre das interessantere Organ für mich. Nee, wir haben eine Blitzumfrage gemacht in Battlefield oder Call of Duty. Und alle haben gesagt Battlefield.
Ja, aber da habe ich das Gefühl, es ist schon wieder geil, so Call of Duty halt zu bashen.
Ja.
Und der Fakt, dass es schon wieder cool ist, das zu bashen,
macht Call of Duty schon wieder sympathisch. Ja,
das macht es ziemlich wieder sympathisch. Jetzt will ich Call of Duty. Ja.
Jetzt will man schon wieder den Underdog spielen.
Ja, irgendwie.
Fähnchen im Wind, ja.
Nee, nicht Fähnchen im Wind. Genauso ist es mit Club Mate, ja. Es ist auch schon wieder geil, Club Mate zu dissen. Deswegen trinke ich schon wieder gerne, ja.
Ich bin aber noch in der Diss-Fraktion, weil ich habe es einmal probiert und ich bin da echt Saskias Meinung. Also,
Also am Anfang ging es mir auch so, schmeckt halt einfach so wie Wasser, wo man die Zigaretten drin ausgedrückt hat, ja.
Ist jetzt nicht so ein Geschmack, den viele mögen.
Nö, also ich kenne auch recht wenig Leute, die das so bevorzugen, ja. Aber,
oder die diesen Vergleich anbringen können.
Aber die Sache ist, warum ich doch manchmal zu diesem Getränk greife, ist einfach, wenn man zu oft jetzt Cola getrunken hat, irgendwie ist es halt einfach zu süß, ja. Und man will halt irgendein anderes koffeinhaltiges Getränk neben Red Bull, was einem einfach wach macht und nicht so süß schmeckt und nicht so schmeckt, wie man schon kennt.
Ja, das nicht. Ja.
Und dann nimmt man dann einfach dieses Getränk was nach Wasser mit
Zigaretten. Hat irgendeiner von euch schon mal dieses Hanfgetränk probiert, was es immer so in den Bahnhof Automaten gibt, aus der Schweiz?
Ich kenne
Hanfbier. Ja, das sieht so aus. Das sieht so aus wie so dieser Eiskaffee oder so in Dosen. Ist so eine kleine, längliche Dose, ist glaube ich orange oder so.
Ich kenne mit einem orangenen Tetrapack-Ding ähnlich.
Nee, nicht Tetrapack, so, ist eine Dose.
Was ist auch meine. Orange, aber ja. Es ist wahrscheinlich immer dasselbe.
Ja.
Cannabis oder so heißt es auch.
Ja. Mal in den Laden
und schmeckt
in
gut. Meinem
Haus. Hast du mal getrunken?
Ja, aber schmeckt aber
gut. Merkt man irgendwas?
Nee, nein, das ist ja nicht, das ist ja nur dieser Nutzhanf, der auch Webezeug genommen wird. Aber der Geschmack ist halt so. Und schmeckt eigentlich, aber nicht so eklig wie dieses Mate oder Mate?
Club Mate
einfach. Hat Hanf so einen Geschmack? Ist das so dieser selbe Geschmack, den man hat, wenn neben einem einer steht, der einen Joint raucht? So,
Ja, eigentlich schon, bloß nicht so herb, sag ich mal. Also es schmeckt ganz gut, es hat irgendwie so einen eigenen süßlichen Geschmack dadurch.
Mensch, wir haben hier einen Experten bei BTM. Also
ja, einen auffinden, aber nicht einen verkosten.
Ja. Und mein FTM-Lehrer hat auch erzählt, dass er gerne mal einen durchzieht.
Ist das eigentlich nicht so krass, so was man findet, darf man behalten?
Da wurde mal gemunkelt, je nachdem wie viel gefunden wurde, ne? Wie viel man dann im Endeffekt in die Meldung geschrieben hat.
Also, nee, wo waren wir eigentlich? Wir waren bei Battlefield.
Ja.
Ich bin immer noch auf diesem Einzelposten, diesen Call of Duty Posten. Allein bei alles, was ich bei Battlefield höre, was es immer geiler macht, weiß ich genau, ist nichts für mich, weil ich will nicht mit 64 Leuten auf einer Map spielen beim PC, das ist mir viel zu chaotisch. Und so, ich habe nicht mal 3 Freunde oder so. Wie soll ich da mit 64? Also würde ich mit 64 Fremden spielen.
Naja, aber die Karten sind wirklich recht groß.
Auf also PC.
Das verteilt sich so gut.
Ja, muss ich ja.
Und es ist halt.
Aber dann die Jets will man noch ein bisschen mit Joystick spielen.
Ja, definitiv. Also das haben wir früher bei Battlefield 2 halt auch gehabt. Joystick definitiv neben Maus und Tastatur. Und auch beim Heli war es angenehmer. Auch wenn wir einen Spezi hatten, der den Heli so dermaßen gut mit Maus und Tastatur bedient hat. Es ist halt durch diese... Battlefield ist halt dieser krasse Actionfilm, dieses Expendables zum Spielen irgendwo.
Wenn es Expendables?
Expendables, ja.
Achso.
Battlefield ist halt eher so dieses authentische Kriegsszenario, wo halt für Militärier-Anhänger das Größte ist. In irgendeiner Form.
Ja,
wo halt also Call of Duty halt einfach übertreibt.
Ja, Logo übertreiben wir. Das ist,
das ist ja auch der Reiz von Call of Duty, dass es so halt übertreibt, diese ständig.
Dieses Michael Bay-Subtile.
Genau.
Wir sind gespannt auf alle Fälle, wenn man so bei uns in unserer Community oder so, glaube ich, da ist Battlefield noch der Favorit. Und das Beste, was Battlefield passieren konnte, ist ja, dass es vor Call of Duty erscheint, nämlich schon so Ende Oktober. Das ist natürlich super gut, weil würde es danach erscheinen, glaube ich, wäre das problematischer.
Unnützig.
So können sich viele Leute das erstmal schon mal holen und dann, wenn sie wollen, immer noch sich ein Call of Duty holen, aber so halt Battlefield erstmal so diesen ersten Spot, diesen kleinen Bereich, wo man erstmal...
Ja, vor allem könnte ich mir gut vorstellen, dass die Leute, die eigentlich scharf auf Call of Duty sind, von anderen hören, Ja, das ist ein anderer geiler Shooter, der heißt Battlefield. Ach so, habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Geben das? Ja, du musst davon ausgehen, dass es Leute gibt, die zocken nur Call of Duty und nichts anderes.
Ja, ich weiß, die haben
auch nur Mikro. Und die kriegen dann mit, dass es dieses Battlefield gibt und vielleicht findest du die nachher sogar noch geiler. Und dann könnte das auf jeden Fall ein Vorteil sein.
Ich freue mich schon auf November oder
ich auch,
den Geburtstag. Ich freue mich, das ist ein...
Völlig egal.
Nobody is perfect, auch der November nicht. Aber... Ich frage mich schon auf diese Zeit, Oktober, November, Dezember, wenn so diese Xbox Live Freundeslisten immer gleichgeschaltet sind. Das sind immer so, wenn so diese großen Releases sind, dann ist es immer so meistens so, spielt Modern Warfare, spielt Modern Warfare, spielt Modern Warfare, spielt Battlefield, spielt
Battlefield. Freunde bei der Liste spielen auch
genau. Startet Skyrim irgendwie so, Freunde spielen dieses Spiel. Ja.
Das kann mir einfach nicht passieren.
Nee, eben. Ja. Null Freunde online.
Hat ja keine in der Liste. Ja.
10 Freundschaftsanfragen ausstehend.
Also 100. Ja. Also soweit ich das weiß, werden Nullfreunde auch nicht angezeigt. Ja,
okay. Ist richtig. EA hatten wir natürlich dann noch Gelegenheit, nochmal Need for Speed The Run zu gucken, was momentan noch in einem etwas desolaten Zustand ist, was die Technik angeht. Diese Kantenwertung und sowas.
Ja.
Die haben wohl noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Frostbite Engine. Wobei, seltsamerweise manchmal manches Videomaterial, was rauskommt, wie zum Beispiel dieser letzte Trailer mit der Lawine, das sieht teilweise ganz cool aus. Aber... Bis auf Saskia noch wenig Fans von The Run.
Tja, klingt eher nach zum Wegrennen.
Das ja, genau.
November, oder?
Catch me if you can. November auch, klar, wann sonst?
Ja.
Auch wieder im November. 3, 4, 5 Wochen nach Forza Motorsport, also auch da wieder eine doch sehr enge Zielgruppe. Denn wer wirklich ernsthaft Auto fahren will, der wird sich bestimmt Forza holen.
Achso, ich dachte, du setzt dich einfach in ein Auto.
Ja, oder so. Ist auch eine gute Alternative. Hm. Also wer wirklich mal so hinter dem Lenkrad sitzen will.
Am besten mit Führerschein.
Und dann natürlich noch The Old Republic. Könnte man ja auch immer wieder spielen. Wobei immer noch alle Leute auf die Beta warten. Ich habe nur zugeguckt, wie Leute gespielt haben, was mir bei dem Spiel auch reicht.
Hast du kurz selber gespielt? Wir durften auch nicht selber spielen. Das ist witzig, wundern, in diesem
kleinen
Raum. Ja, da hat sich einer der anderen, die da halt mit reingelotst wurden, wo die immer nur, dürfen nur 5 oder 6 Leute. Dürfen nur bei EA immer so in so einen kleinen Raum und sich das zeigen lassen. Letztes, weil da waren 8 PCs aufgebaut. Dachte ich, okay, können Sie hier oben dürfen spielen. Ja, nee, wurde gleich von dem Präsentator in die Schranken gewiesen. Das ist für die Demospieler.
Das ist ja geil, wenn die so einen Affen gehabt hätten, wie bei American Dad, der immer so auf die Finger haut, damit man nicht an die Tastatur fasst.
Darf ich nein.
Oh, das tut so weh. Ich probier's einfach weiter.
Nein, dann wurde halt uns nochmal ein speziell präparierter Trailer gezeigt, was alles...
Die Intro-Sequenz ist jetzt auch online.
Ja.
Mann, sieht das geil aus. Die können einfach nur...
Die können einfach nur Filme machen.
Ich würde sogar den Vollpreis zahlen, wenn ich das Spiel zwischendurch wegklicken könnte.
Skippen. Möchten die das Spiel skippen?
Ja, genau.
Ja, B. Ja.
Das sieht so geil aus.
Ja, dann haben sie uns halt
aber ein bisschen Klischee geladen.
Die Aufteilung gezeigt, dass normale Dungeons oder Instanzen einfach Flashpoints heißen.
Wir hatten hier noch dieses Intro gesehen. Von euch wieder keiner? Ne, hatten wir ja nur als News oder so. Jan, hast du das Intro gesehen?
Ja.
Ja, ist ja witzig, der Typ mit dem Cowboy-Hut, oder? Also ich finde, das ist so... Da will ja keiner drüber sprechen, aber ich meine, The Old Republic ist ja das Perverse, dass es 1000 Jahre vor den Geschehnissen der Star Wars Filme spielt, wenn ich mich nicht irre. Und natürlich sieht da alles genauso aus, als ob es irgendwie 2 Tage vor den Geschehnissen der Star Wars Filme spielt. Das Thema ist ja alt, aber du siehst halt so die verschiedenen Klassen, die da rumlaufen, natürlich Jedi und Sith und sowas Quatsch und natürlich auch so diesen Art Schmuggler. Und der Schmuggler sieht halt so aus, als ob er irgendwie aus Cowboy vs. Aliens kommt.
Ja, ist halt an dieses Star Wars The Clone Wars, da gibt es da auch diesen einen...
Gibt es da eben mit dem Hut?
Ja, das auch spielt ein Schmuggler, Piraten oder was auch immer und der vom
Imperium... Jan guckt Clone Wars, Jan guckt Clone Wars...
der da angeleitet wurde, irgendwie halt da einzubrechen und irgendwelche Daten zu stehlen. Und da gibt es dann auch, es erinnert viel an dieses The Clone Wars.
Dann viel Glück.
Ja.
Nee, auf alle Fälle, wenn man das spielt, dann hat man zwischendurch das Gefühl, man würde ein cooles BioWare-Star Wars-Rollenspiel spielen. Vor allem, wenn man in Unterhaltung steckt. Nur wenn man es dann tatsächlich spielt, wird es halt immer noch, also diese
Total Conversion von WoW.
Ja. Ja, weil du rennst rum und schießt mit Lasern und drückst halt immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, um deine Spezialfähigkeiten zu nutzen.
die so auf der Tastatur
sind. Ja, aber du kannst auch, glaube ich, einfach, wenn du so ein MMO machst, du kannst auch diesen gut laufenden oder eingespielten MMO-Mechanik auch nicht ausbrechen.
Ja.
Ich meine, was willst du machen, willst du plötzlich bei Rennspielen die Steuerung für Gas und Bremse komplett umlegen? Auf die Sticks oder so?
Ja, das liebe ich ja auch bei Shootern. Also weißt du, wenn die dann sich auf einmal einfallen lassen, ach, wir legen mal die Nachladetaste einfach auf eine total abgefahrene Stelle.
Ja, ja.
Einfach um uns abzuheben. Denke ich, wozu?
Ja,
wozu?
Auf den Guide-Button. Viel Spaß beim Nachladen.
Verdammt, ich bin schon wieder tot. Ich kann nicht nachladen.
Das ist bescheuert, ey.
Nicht. Und es gibt halt diese Konvention, mit denen es sich absolut falsch wäre, mit denen zu brechen. Und es ist halt auf dem PC die Tastaturbelegung für MMOs oder auch dieses Questverhalten. Da werden sie auch das Rad nicht neu erfinden. Und sagen, hey, statt Rundenrädern, wir machen es einfach achteckig, wir müssen anders sein.
Trotzdem, also, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich es unbedingt spielen will und dass ich gespannt drauf bin. Weil ich ja auch schon so eine lange WoW-Abstinenz habe und zwischendurch immer nur Sachen angefangen habe, aber nie richtig gespielt habe. Sprich so Conan,
dein Leben.
Ja.
Den fand ich selber richtig gut.
Ja, das ist so schlecht. Ich freue mich. Also, du hast ja eher wenig im Leben zu lachen.
Ja.
Und wenn dann mal so ein Treffer landest,
ja.
So, das ist doch eine schöne Sache.
Ja, auch mein blinder Oscar findet mal
einen Korn, ja, genau. Ja. Was hat man zwischendurch nochmal gespielt? Klar, Herr der Ringe Online hat wo jeder mal kurz gespielt, zumal später, auch wenn es dann umsonst war. Und ich habe natürlich Star Trek Online als Trekkie gespielt, aber da war ich ja super entsetzt. Das war ja aber auch technisch totaler Murks. Da warte ich allerdings immer noch drauf, dass die sich endlich mal durchringen und das gratis Free-to-Play machen. Dann würde ich nochmal anfangen. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Star Trek Online-Spiel, was irgendwie als Browser-Game gerade in Entwicklung ist, Star Trek Infinite Space, was es auf der Gamescom auch gab. Und das war, letztes Jahr auf der Gamescom, war die Ruhezone Blur. Da konnte es überall auf der Messe sein, das war überall voll, bloß bei den 6 Demostationen von Blur war keiner. Weil das irgendwie, man konnte das Spiel damals schon nicht so richtig gut kommunizieren. Oder war es sogar, es war glaube ich sogar die Gamescom vor 2 Jahren. Klar, muss ja, letztes Jahr war er schon draußen in der Gamescom, vor 2 Jahren. Und dieses Jahr ist die Oase der Einsamkeit und Stille der Stand gewesen von Star Trek Infinite Space, weil das sah so dröge aus, auch nur so ein Bildschirm an der Wand, da vorne Tastatur und eine Maus. Und was man da spielen konnte, war unter anderem so Weltraumbattle. Und ja, du siehst dann da so eine Galaxy Class D Enterprise durch die Gegend fliegen, klickst dann hin, wo sie hinfliegen soll, alles auf so einer 2D-Ebene und dann schießt du tonnenweise von romulanischen Warbirds ab und sammelst irgendwelche Kristalle ein. Und das Ganze war sowas von extrem boring.
Ja, jetzt halt mal kurz eine Frage. Wir hatten ja gestern das Thema, dass du nicht auf Orks und Katzen und
Echsen stehst.
So bei diesen...
Sci-Fi ist was ganz anderes.
Ach so. Okay, damit ist meine Frage beantwortet. Ja.
Also Klingonen und sowas, ich weiß gar nicht, was du da irgendwie, was du da für eine Beziehung zu aufbaust. Ich denke mal, vielleicht muss man sich in seinem Zocker leben. Das ist vielleicht bei euch auch so. Vielleicht müssen sie irgendwo entscheiden. Und ich bin halt so mehr der Sci-Fi-Typ und Saskia scheint so mehr der Fantasy-Typ zu sein.
Ja, ich auch.
Ja, du auch.
Siehst du? Ich bin halt auch mehr Sci-Fi.
Siehst du?
Du, Nils,
entscheide dich.
Oh,
jetzt musst du dich entscheiden.
Kommt wieder sowas. Ich mag eigentlich beides.
Ja, genau. Ja, ist so. Guck mal, ich liebe
Star Wars. Auch hier so in der Mitte, aber
das du hast es echt so langweilig, wie ich es mir gedacht habe.
Ich liebe Mass Effect, aber ich will auch Skyrim. Also ich kann mich da echt nicht so festlegen. Wenn es geil gemacht ist, dann spiele ich
es. Es gibt jetzt grundsätzlich ja Sci-Fi oder Fantasy.
Wenn du dich entscheiden müsstest.
Wenn du mein Leben davon abhängst, dann Sci-Fi.
Also,
ja, Ja. Oh. 3-2 Sieg für die Sci-Fi-Fraktion.
Für die Opfer.
Es gibt ja auch ganz wenige Rollstuhlfahrer.
Was?
Den Gedankengang hätte ich jetzt gerne erklärt.
Naja, Behinderte, ich meine.
Ich habe irgendwann zwischendurch einfach nicht mehr zugehört. Ich weiß nicht mehr, worum es geht.
Ja. Ich habe auch jetzt. Es war irgendwann auch so ein
Muster
sein,
den ich keiner habe. Setzt du Sci-Fi-Fans mit Behinderten auf eine Stufe?
Nein, eigentlich.
Führ es doch einfach nicht. Lass es doch einfach sein und lass es
unseren Teppich fallen.
Also laut RTL sind alle Spielefans Behinderte, ja? Das
will ich
mal festhalten.
Ja. Ungepflegt.
Ungepflegt, stinkend. Und das war lustig, weil vor kurzem kam eine Mitarbeiterin von uns in unser Büro, hat uns alle angeguckt und hat gesagt, irgendwie lustig.
Stimmt.
RTL hat recht.
Ja, also, komisch.
Keiner ist rasiert, Zetas gerne nicht.
Nee.
Genau, dann.
Ja.
Ich hab da so einen Selbstschutz in meinem Kopf eingebaut. Und irgendwie, wenn es grenzwertig wird, dann schaltet
immer Musik eingespielt. Ja. EA, genau. Ansonsten wieder das übliche NHL 12, FIFA 12, ach, NBA 12. Was gibt's noch? So, Tiger Woods hatten sie ja schon. Tiger Woods eröffnet ja immer die Sportsaison bei EA. Das ist ja schon erschienen.
Und da war noch ganz andere Dinge.
Ja, mit einer Fahne, genau. Das heißt, da heißt noch ganz anders irgendwie so. Das,
einfach nur noch PGA.
Ja, PGA Tour ist irgendwas.
Mit einer Riesenfahne.
Mit einer Riesenfahne, aber irgendwo steht noch Tiger Woods.
Ja, ganz klein. Ja.
Ehemals.
Ja, will keiner mehr hören oder sehen.
Nee, aber der spielt ja wieder. Aber er spielt, glaube ich, nicht mehr so gut gerade. Aber auch das ist wieder nur so.
Fehlt halt der weibliche Rückhalt.
Ja, nach dem wird er schon bekommen. Ich meine,
selbst wenn jetzt ist er ja wieder Single. Jetzt kann er ja auch.
Selbst wenn die Hälfte des Vermögens weg ist, bleibt noch ein bisschen was übrig. Also, das war also EA. EA natürlich, muss man sagen, ganz klar, eben ganz, ganz stark im Zeichen seiner beiden Top-Titel halt The Old Republic und Battlefield. Und da sind wir mal gespannt. Wie gesagt, bei Old Republic sollen sie langsam mal ein bisschen Gas geben. Denn wenn das wieder, die brauchen sie jetzt auch nicht am 15. November launchen. Also das ist so
ein Star Wars-Ding.
Ja, die Beta sollten sie mal.
Ja, wenn man spielt, ja trotzdem dann keiner.
Ja, egal. Also die sollten das Spiel jetzt langsam mal raushauen. Wenn du kannst ja auch schon die Collector's Edition und sonst was bestellen. Also dann gehe ich mal davon aus, dass es langsam mal ein bisschen Gas gibt.
Ist ja jetzt auch schon seit.
Seit gefühlten 20 Jahren in der Entwicklung. In der Zeit, wo die angefangen haben, gab es 3 Mass Effects.
Ja. Also,
gut, dann.
Was ist mit EA?
Ich glaube, das war's mit EA.
Weil da habe ich schon mal kurz einen Service. Du hast ja gestern noch ein paar Fragen zu Capcom gestellt, ne? Einmal zu Dragon's Dogma, ob es Koop gibt.
Ja.
Soll es nicht geben. Was ich echt ziemlich komisch finde, muss ich ehrlich sagen. und bei Street Fighter, das ist. Wirklich Tour und Tour, also immer 2 gegen 2 Spieler.
Du kannst nicht alleine spielen.
Genau, ich war nämlich.
Ich
war nämlich verwirrt, oder das hat mich nämlich verwirrt, weil am Anfang wurde das tatsächlich immer nur ein Kämpfer gegen einen Kämpfer gezeigt, weil sie da das irgendwie noch nicht verraten wollen. Aber jetzt ist es wirklich so 2 und 2.
Das siehst du mal.
Aber schon gegen 2 und 2 Charaktere.
Ja.
Und nicht jetzt, es gibt keine PvP oder so.
Ja.
Also immer 2 Spieler.
Holzschachteln oder?
Also nochmal, du steuerst als einzelne Person 2 Figuren.
Okay. Genau, im Tech-Modus.
Genau,
im Team-Tech, ja.
Ja, genau. Im generellen Modus dann wohl.
Also so ein Marvel vs. Capcom Lite, statt mit 3 mit 2.
Jo.
So ein Quatsch.
Ja, echt.
Nicht für Leute wie mich. Verstehe nicht, warum man mein Tech, ich will doch, also man will doch immer, das ist genauso scheiße wie dieses Shiften bei Driver, ja. Also man will doch eine Beziehung aufbauen zu seiner Spielfigur.
Naja, gut, bei dem Beat'em'up.
Ja, ich weiß, aber
wenn du nur eine Figur beherrschst.
Ja, wollte ich gerade sagen, mein Beat'em Up ist eigentlich meistens auch
so. Ja, ich kann dann nämlich auch immer Not, weil ich habe Mario genommen und dann muss ich überlegen. Ja, Ken kannst du
nicht. Dann muss man sich jetzt einen zweiten Charakter anschaffen.
Ken ist doch nur mit einer anderen Hose, oder?
Na, eigentlich eine andere Farbe und die Special Attacks sind dann
halt. Kann sich auch so um die Farbe.
Ja. Also, unterscheidet sich darin, dass er beim Super Move, dass du treten musst, da schlagen. Also, ja.
Okay. Ich hoffe mal, dass wir jetzt noch die Woche dieses Arcana Hearts 3 erscheinen. Weil das ist das für dich, das ist ja auch ein Beat'em'up, wusste ich gar nicht, das wäre ein Rollenspiel. Aber das erscheint diese Woche und ist auch ein Prügelspiel von Ubisoft.
Ja, das müsste ich, habe ich jetzt gar kein Bild dazu im Kopf.
Ja, kann ich dir nachher ein Bild dazu im Kopf zeigen. Ich werde dir das Bild persönlich in den Kopf.
Ist das nicht mit diesen Anime-Mädels?
Ja, genau.
Ja, ach, ja. Das soll doch richtig schlimm sein.
Natürlich, eben, aber...
Oscar ist jetzt
Beat'em'up-Experte. Ja, eben, und Japanophil ist ja auch ein kleiner Mädchenmacke auch. Also,
perfekt,
passt. Alles zusammen. und Ubisoft scheint ganz große Stücke auf das Spiel zu halten, denn es kostet glaube ich 36,99 oder so. Für Xbox und PS3. EA, genau. Das war jetzt so ein von dir nochmal so ein Capcom-Service-Dienstleistungsangebot.
Ja.
Bei EA sind wir glaube ich durch. Natürlich gab es ja EA auch wieder die Sims oder so, aber das den Quatsch haben wir uns nicht angeguckt. Das wird schon irgendwie weiterlaufen da auf allen Plattformen. Keine Ahnung. Dieses Sims-Mittelalter war ja irgendwie auch ganz, ganz schrecklich. EA, welche Publisher haben wir denn mit F? Kein. Dann gehen wir mal Alphabet weiter. Gut, dass ich mir keine Liste gemacht habe. Ich glaube, das nächste, wenn kein Einspruch kommt, müsste Konami sein. wenn man so durchgeht. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Dann sind wir bei Konami. Und bei Konami haben wir uns auch was angesehen. Ich glaube, der Oscar vor allem, ne?
Ja, da habe ich viel gesehen.
Ja. Natürlich das beste Birds of Steel, oder?
Ja, also bei Birds of Steel...
Falls es da draußen in den Podcast-Zuhörern jemanden gibt, der sagt, er hätte gerne nochmal so eine Luftkampfsimulation aus dem Zweiten Weltkrieg,
ja,
dem kann geholfen werden. Nachdem er anscheinend Blazing Angels 1, Blazing Angels 2 alles nicht gespielt hat, versucht es Konami jetzt.
Ah, ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, klar, für die Leute, die drauf stehen, ist es natürlich immer wieder so eine Bereicherung, aber...
Jetzt bitte nicht für Fans sein.
Aber das ist einfach so, ich weiß nicht, wer das noch braucht. Also ja, das, wenn es jetzt so echt so optisch so ein krasser Overkill wäre, dass du sagst, geil, also sowas habe ich noch nie gesehen hier bei, ja, Ace Combat. Das ist ja, ja, also ich mit Flugspielen, ja, kann ich nichts anfangen, aber Ace Combat reizt mich trotzdem. Ja. Ja. Und aber hier, also nee. Das einzige Lustige, was man dazu erzählen kann, war, bei der Presseverführung saß ich mit einem Typen da, der von BBC war.
Ja.
Und die Leute, die Entwickler hatten dann erzählt, ja, und wir haben hier so Beiträge auch vom BBC.
Ja.
Und dann hat der Typ gesagt, ach, das ist ja lustig, mach mal lauter. Und dann haben sie es halt ein bisschen aufgedreht. Und dann hat er tatsächlich seinen Kollegen erkannt, der die Texte da zu diesen Filmschnipseln gesprochen hat. Und das war ganz lustig.
Ja, cool. Ja, also historisch akkurat.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, Zweiter Weltkrieg, oh Gott, da ist ja wirklich jede Unze, jeder Quadratzentimeter mittlerweile digital abgebildet worden. Ja. Wer das noch. Übrigens habe ich dasselbe gedacht, als ich mir heute nochmal einen Trailer von Serious Sam 3 angesehen habe. So. Als man die ersten Bilder von Serious Sam 3 gesehen hat, sah das so irgendwie so völlig so technisch beeindruckend aus, so mit tollen Schatteneffekten und Shadern. Da hat man ja so ein Monster gesehen, wie es so an so einer Mauer vorbeilief. Da dachte man schon, cool. Aber wenn man sich jetzt die Trailer ansieht, Serious Sam 3 ist halt wirklich noch genauso wie Serious Sam 1 und 2. Bloß halt in einer ziemlich aktuellen und ganz guten Grafik. Aber dieses Spielprinzip ist einfach so dasselbe. Und das ist einfach so extrem anachronistisch. Wer spielt denn das heute noch so, dass du einfach nur wirklich nonstop auf Dauerfeuer drückst und dich durchballerst. Also, und immer noch sind diese beiden Typen, diese Typen immer mit den Bomben in den Armen da, die auf dich zurennen. und diese anderen Viecher, die man immer so im Spiel gehasst hat, weil immer die ankamen mit diesem. Also diese Skelette, die immer diese. Da. Genau, Skelettpferde, die immer diese komischen Knochen auf dich geworfen haben da. Aber das sind so auch so, wo man eigentlich denkt so, naja, eigentlich...
Die Zeit ist vorbei.
Die, ja,
die fiesen oder roten,
die hatten ihre Zeit.
Und scheinbar nicht mal neue Elemente drin. Ne?
Selbst wenn man so auf hohem Niveau, so wie wir beim letzten Podcast oder wie ich beim letzten Podcast über Rage schimpft, dass es eigentlich nur ein Shooter ist, was ist denn das dann? Also das ist ja...
noch weniger.
Noch arkadig.
Ja, aber ja, also. Shooter war...
Da steht bestimmt noch Inside Coin auf dem Bildschirm.
Ja. Das ist... Ich hätte schon sagen müssen, was meinst du damit? Ich kenne nur so eine Videoshow, die so heißt. Ja. Nee,
das war sehr doppeldeutig.
Ja, ja. Konami, was hast du noch gesehen? Bestimmt Pro Evolution Soccer, oder?
Nein. Bei Konami habe ich noch gesehen.
El Shaddai.
Ja, das sowieso. Das sind noch zwei. Never Dead. Das ist auch so
ist ein
Third-Person-Shooter irgendwie. Und da geht es um einen Typen, der war vor, weiß ich nicht, vor hunderten von Jahren Dämonenjäger. Und versucht sich oder legt sich dann mit dem Dämonenboss an, versagt aber.
Hast du die Handlung von Shadow of the Damned?
und wird dann interessanterweise mit Unsterblichkeit bestraft.
Ja.
Oh, das ist aber
gemein. Ärgerlich.
Ich bin unsterblich auch, was soll ich jetzt bloß tun? Nee, und
was machen eigentlich Unsterbliche, wenn die Erde explodiert und weg ist?
Dann
schweben. Dann beginnt die Strafe.
Dann fliegen sie durchs All und... Ja,
ganz so unsterblich sind sie bestimmt nicht.
Eben, das ist immer diese Frage bei Unsterblichen.
Wenn die zerfetzen oder so?
Ja, genau, was ist, wenn die eine Atombombe bekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Zerfetzen ist nämlich auch Schlagwort für dieses Spiel, denn du kannst sämtliche Körperteile verlieren dabei. Also du kannst auch...
Bestimmt nicht alle auf einmal.
Machst du dann auch wieder?
Die doch, kommen doch,
auch
nicht
doch,
mehr doch, doch, doch.
Wäre blöd, wenn du sie rumpfelt, jeden Kampf so rum.
Ja, nee, genau das geht.
Dann brauchst du den Rollstuhl.
Genau das geht. Also das ist auch ein Element des Spiels, dass du zum Beispiel den Kopf abreißen kannst, auf zum Beispiel eine erhöhte Ebene wirfst.
Gab's schon mal.
Und dann mit dem Kopf durch die Gegend rollst. Also du kannst auch deinen Arm abreißen, du kannst auch nur mit deinem Torso durch die Gegend hüpfen, was ziemlich behindert aussieht.
Nicht Block, es gab so ein Spiel, wo man so einen Zombie gespielt hat, wo man mit seinem eigenen Kopf werfen konnte.
Das stimmt. Das
irgendwie, ja.
Naja, aber man kann alle Körperteile benutzen. Aber
Block konntest du ja auch in den Körperteile werfen.
Okay. Aber was ganz
cool war... Aber ich weiß, was du meinst, ja?
Seid ihr fertig?
Mhm. Ja, ja.
Aber was ganz cool war... wenn man halt seinen Arm abgerissen hat, wo die Knarre dran war, dann konnte man auch noch trotzdem schießen. Dann ist der Arm mit der Knarre durch die Gegend gehüpft. So. Und ja, und du musst halt die Körperteile, wenn du sie wieder haben willst, einsammeln. Oder nach einer Zeit wachsen die dann auch irgendwie wieder nach. Aber
ich komme kaum zu fragen, ist das ein Vollpreistitel oder?
Ja.
Ja.
Ja, aber
das Spielprinzip klang jetzt so nach Arcade.
Ja. Ja, das ist wieder so super spezifisch.
Naja, gut. Jetzt sah es gut aus, wenigstens.
Ja, es sieht cool aus, es sieht wirklich cool aus.
Okay.
Aber.
Ja, eher so japanisch-mäßig oder eher wie. Nee. Shadows of the Damned, eine Mischung aus westlich und japanisch?
Ja, würde ich schon so sagen. Also, es ist irgendwie. Man denkt schon, ja, da kommt's her, aber irgendwie doch schon westliche Einflüsse.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Bei Konami dann noch gesehen, Blade of Time oder Blades of Time. Yeah. Das ist so ein Hack and Slay. Und wichtig bei dem Spiel ist eigentlich nur, was es von anderen unterscheidet, ist, dass man während des Kampfes zurückspulen kann. Mhm. Das ist aber ganz komisch, du kannst dann immer so Zeitebenen schaffen. Das heißt, du greifst einen Gegner an, spulst so 5 Sekunden zurück und dann siehst du dich selber den Gegner angreifen. Wenn du dich aber selber beobachtest, wie du den Gegner angreifst, kannst du aber nochmal angreifen. Also sozusagen hast du eine zweite Zeitebene. Und wenn du das gemacht hast in der zweiten Zeitebene, kannst du nochmal zurückspulen, dann siehst du die zwei Zeitebenen vorher, wie sie den Gegner angreifen, und du kannst in der dritten angreifen. Und immer so weiter.
Ja.
Und das ist eigentlich ziemlich abgefahren, ganz schön krass.
Das ist aber auch nicht komplett neu. Das gibt es auch als Arcade-Game mit einem Ballerspiel. Ich weiß nicht,
also,
wie es heißt.
Von hinten. Da gab es halt ein Zombie-Spiel. Ich weiß nicht, aber dieses Arcade-Spiel. Oder dieser Schauspieler, wie war das da nochmal?
Ja, es war so ein Shoot'em'up, so wie ein Art-Type. Und da konntest du auch zurückspulen und da hattest du dann auch diesen Geist gesehen. Das klingt genauso,
ja, ja. Ein
bisschen in einem anderen Genre.
Also am besten lässt sich das wahrscheinlich so das Prinzip auch mit Braid vergleichen. So, dass dieses Zurückspulen. Bloß, dass die Figuren, die Charaktere erhalten bleiben.
Ja, bei dem Ballerspiel auch.
Okay.
Die schießen dann zum Beispiel, wenn du jetzt oben fliegst und ballerst, weil da Gegner kommen, du spulst zurück, dann bleibt der Geist oben, aber du kannst dann runterfliegen und unten auch schießen.
Ja, also sie haben ja auch gesagt, also das ist halt nicht nur actionorientiert, sondern dieses Feature lässt sich halt auch für Rätsel einsetzen, logischerweise. Und ja, das war aber eigentlich meiner Meinung nach das einzig Nennenswerte da an diesem Titel. Ja.
Und dann klingt ja beeindruckend, ja.
Konami hat gerade einen Run.
Absolut. Ja, irgendwie, die suchen sich wirklich
so. Also die freakigsten, nischigsten
Dinger.
Ja.
Aber die versuchen wahrscheinlich viele Nischenspiele zusammenzubekommen, die dann im Endeffekt wieder einen krassen Titel ergeben.
Ja. Irgendwie
so, ja. Also,
ich weiß nicht. Die Japaner fahren halt drauf ab. In Japan geht das bestimmt wieder der Burner.
Weiß man nicht, also ich weiß zum Beispiel nicht, so ein Shadows of the Damned, ob das war ja nur bei uns überhaupt ein ganz großer Flop, aber ob das so in Japan, ob das
kommt nicht auch... Kommt erst im September bei denen raus.
Ja? Das kommt ja bei uns vorher, ja.
Stimmt, die tun so noch so eine Special Edition.
Deswegen, wir haben jetzt so einen Playboy-Fake noch dabei mit Interviews drin und so, haben sich wieder extrem viel Mühe gegeben. Mal schauen.
Bei Xenoblade, auch mal gespannt, bei Xenoblade sind wir ja auch vor den Amerikanern dran. Also das,
ja.
das dieses...
Okay. Moment, kommt das überhaupt bei den Amis raus?
Ja. diese Petition, die sie gemacht haben, oder dieses wo sie alle Nintendo angeschrieben haben und so, wie bringt uns noch diese ganzen Rollenspiele oder so, ne?
Nee, Moment, stimmt.
Nee, das hat
irgendwie
doch,
auf CDG und so waren ständig irgendwelche Sachen, dass Xenoblade nicht nach Amerika
genau kommt. Ja, das hat doch Johannes, glaube ich, doch gleich am Anfang vom Test reingeschrieben.
Ja.
Die jedenfalls,
die hätten jetzt ein Release, aber nur später, aber okay.
Hm. Naja, jedenfalls, für welches Spiel ich noch eine Lanze brechen muss, ist einfach El Shaddai.
Ja, jetzt bin der Metatron.
Ja, ich hab, ja.
Ich wollte endlich mal auf die Demo, oder?
Ich habe ja die Demo gezockt und auch schon angepriesen hier, heiß, ja. Und ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, also das Spiel muss schon Abwechslung bieten, damit man dranbleibt, ne? Und jetzt bei der Presseverführung wurde aber eben genau das bestätigt. Also ich habe wirklich das Gefühl, das Spiel bietet genug Abwechslung, um bis zum Ende interessant zu bleiben. Also es geht einfach darum, wie gesagt, dass man halt ja als gottgesandter Engel eben die Erde rettet und deswegen auf die sieben Engel trifft und sich in deren Welten bewegt. Und die sind alle super unterschiedlich und da passieren halt viele Dinge, mit denen man so nicht rechnet. Das ist ganz geil. Also die haben halt vorgestellt, da kam es dann zu so einem Bossfight. Und auf einmal hat sich so diese Welt in so eine Arena, in so eine Konzertarena verwandelt. Auf einmal waren Leute drumherum, haben Fotos geschossen, gejubelt und geschrien und du kämpfst da gegen diesen Boss, ja. Und mit sowas rechnet man einfach nicht in diesem Spiel. Und ich glaube, davon gibt es noch sehr viel mehr. Man hat übrigens nur 3 Waffen, im gesamten Spiel nur 3 Waffen.
Nur 3?
Die haben aber, die sollen 28 Kombos die Waffe haben. Die einfach sich dadurch unterscheiden, durch Timing. Also durch unterschiedliches Timing kannst du halt die unterschiedlichen Kombos ausführen. Und ich find's halt einfach geil, weil das sowas Meditatives hat und einfach mal total anders aussieht so. Und das ist irgendwie ganz geil. Also
das nächste Okami werden. Weil Okami war nämlich übrigens auch, hattest du glaube ich auch nur 3 oder 4 verschiedene Waffen, also konntest du im gesamten Spiel kriegen. Ja. Auch. Also nicht, die hattest du nicht von Anfang an. Hast du bei Enchalade von Anfang an?
Also da hatte ich das Gefühl, dass es nicht lange dauert, dass du die alle bekommst.
So, ja, bei Okami hat es halt, es hat sich dann noch gelohnt. Also du hast dich ganz kurz vorm Ende gekriegt, aber du konntest sozusagen deine erste Waffe so stark upgraden, dass du dann eigentlich auch gar nichts Besseres mehr gebraucht hast. Und das,
der Unterschied lag halt eben, der Plasma-Cutter.
Genau. Und der große Unterschied lag dann eigentlich wirklich an den Kombos. Also du konntest dir auch Kombos finden und kaufen und so, keine Ahnung.
Nee, ich glaube, das ist da gar nicht.
Kannst du nicht upgraden auf, oder?
Nee, ich glaube, das ist dann von Anfang an alles so vorhanden schon. Was auch ganz cool war, da bist du auch auf einen Miniboss getroffen, also einen Zwischenboss. Und der Entwickler hat es nicht geschafft, den zu besiegen. Der Spiel ging aber trotzdem normal weiter. Und man trifft ihn dann später irgendwie nochmal oder so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das mit dem Sterben ist ja auch nicht so krass. Also wenn jetzt mal irgendwie irgendwo runterfällt.
Frag mal L'Oreal.
Oder was? Oder
da war wieder das Nils.
Oder K.O. gehst. Ich hab's nicht verstanden, ist ja auch egal. Da verlierst du irgendwie nur so ein Rüstungsteil und dann geht's halt auch weiter. Also ich glaube, im Sterben ist das jetzt auch nicht so krass in dem Spiel. Mhm. Haben sie auch gesagt. Aber man kann den Schwierigkeitsgrad auch so hoch stellen, dass man glaube ich schon bei einem Schlag stirbt. Das ist dann also super krass. Das ist also für die es wissen wollen, gibt's auch eine Competition.
Geil.
Ja, ich find's cool. Also ich werd's mir holen. Ich find's einfach nur geil.
Man soll
das aber muss aber
auch November.
Das kommt jetzt schon
im
September,
oder?
9. oder 8. September kommt es jetzt schon.
Kommt ja bald, ja.
Aber wie gesagt, man muss halt auch, wie gesagt, diesem Japanischen sehr zugetan sein, weil es schon extrem so in die Richtung schlägt. Also.
Ja, war ja Okami im Endeffekt auch. Deswegen finde ich es interessant, weil es so künstlerisch ist wie Okami. Aber.
Sehr experimentell.
Aber anders, ist eine andere Art.
Ja,
das ist so schon eher gesehen. So moderner Kunst. Kannst du auch wieder die Demo dir runterladen?
Ja, genau. Ja, also die Charaktere, die machen auch so diesen androgynen Eindruck, also dass sie weder männlich noch weiblich sind, so dass sie so zwitterartig irgendwie.
Alle japanischen Figuren eigentlich.
Ja, da stehen die ja eben drauf. Das ist ja deren Ästhetik. Die finden ja sowas schick, ne? Ja.
Oder westliche Frau mit dicken Titten.
Und ja, das finde ich aber auch schick. und klar, also darauf muss man sich ja vorbereiten. Aber ich find's super cool. Also wird gut.
Also für mich klingt das wie so ein weiteres Child of Eden, aber okay.
Und da gibt es auch eine Zielgruppe für.
Ja, das ist ja mehr.
Offensichtlich.
Ja, aber ich brauche das zwischendurch einfach mal. Weißt du, so einen realistischen Shooter, wo du dich einfach durchballerst oder dies und das. Ja, es ist cool, aber ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein
Gehirn... Eine Vagina zum Beispiel.
Ja, wenn es so ein Spiel gäbe, ich würde es mir kaufen. Ja, aber ich suche immer noch vergeblich. Ja. Nee, aber einfach, ich brauche mal irgendwie was mein Hirn nicht sofort greifen kann einfach. Und das finde ich einfach
falsch. Das war eigentlich viel.
Ja, das ist,
also ja, aber da, es ist so komplett
anders. Du musst unten vor die Tür gehen. Einmal im Block.
Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich freue mich einfach, El Shaddai und David gezockt.
Ich freue mich auch drauf. Ich schließe mich dir ausnahmsweise an.
Das heißt, du hast noch Schweine.
Ja.
Ja.
Ist halt wirklich was völlig anderes. Also wie du schon sagst, so schwer wie greifbar. Ich habe auch diese Demo gestartet. Und in diesen ersten 100 Metern schon dieser komplett andere Grafikstil, ja, ich wusste überhaupt nicht, was ist das denn jetzt für ein Spiel? Und das fesselt mich dann automatisch, wenn ich sowas noch nie gesehen habe.
Ja, und ich find's ja cool, dass das, wie gesagt, so meditativ ist und trotzdem irgendwas passiert und so. Und auch eine Geschichte dahinter steckt, ist schon sehr geil. Aber das war's jetzt erstmal von Konami.
Dann sind wir weiter im Alphabet bei Namco. Namco hat unter anderem gezeigt, klar, Inversion, Ace Combat, Tekken, Soul Calibur 5, Ridge Racer, Unbounded und natürlich... Besonders interessant vermutlich für die ganzen Hardcore-Gamer Dark Souls, was mit einem riesen Werbebanner geworben hat, Prepare to Die. Das war, dieser Werbebanner von Dark Souls war wenigstens mal eine angenehme Überraschung auf der Gamescom, weil wenn man in der Haupthalle in diesem Flur war, dann hingen ja da fast nur irgendwelche scheiß Browserspiele, so World of Tanks, und dieses Dark Souls hat dann doch daran erinnert, dass es irgendwie
auch noch eine Videospielmesse ist.
Dass es auch noch Hardcore-Games gibt.
Ja.
Ace Combat war aber auch sehr stark vertreten.
Ja,
dieses
ja.
Make Metal Bleed.
Ja, was auch ein geiler Satz war.
Stimmt, ja, finde ich auch.
Also S-Comet haben ganz kurz, haben wir ja auch schon viel zu gesagt, sieht also grafisch Hammer aus. Also auch deutlich besser als Hawks 1 und 2 zusammen. Also die Flugzeugmodelle sind brillant, man kann da jetzt auch mit Helikoptern fliegen. Und was eben auch ziemlich cool sind so diese Zwischensequenzen. muss man sehen, wie sich das alles zusammenpackt, wie lange einem da die Kampagne bei Laune hält. Ich glaube, die Kampagne selbst spielt vor allem im Nahen Osten. Und diese Sachen wie Paris oder ähnliches, was man so in den Trailern sieht, ist nur Multiplayer.
Okay, nee, weil es ist, hieß zur Beschreibung, dass du halt global, dass du halt über Miami, also halt Florida halt einsetzen fliegen wirst.
Ja.
Überall, weil das ist ja um eine globale Bedrohung ja hinter diesen ersten Anschlägen da in Afrika, wo du da zuerst bist, da so beginnt die Geschichte.
Ich war nur irritiert, weil sie hatten halt auch so eine Maps, wie dass man aber Paris Luftkampf macht und dann hieß es aber so, okay, das ist nur für Multiplayer. Mal schauen. Das Einzige, was ein Problem sein könnte bei AS Combat, ist halt, dass es sehr geskriptet ist. Also wenn man da so durch die Gegend fliegt und dann irgendwelche großen epischen Sachen passieren, wie Hochhäuser zusammenstürzen, während man jemand anders verfolgt, dann wird das vom Spiel einen sehr so in die Richtung gegeben, dass man das auch macht, dass man diesen Typen verfolgt. Den Typen kannst du auch nicht abschießen, bevor er unter das Hochhaus durchgeflogen ist. Und aber ansonsten glaube ich für Leute, die halt so Militärflugsimulationen mögen, und das sind ja nicht mehr ganz so viele, aber die sollten auf alle Fälle bei Ace Combat dabei sein. Ich habe mir ja auch von den Entwicklern gewünscht, dass sie irgendwie als nächstes mal Space Combat machen statt Ace Combat. Und mit der Engine, weil sie haben jetzt eine coole Engine, die halt so ganz geil eben so Cutscenes mit gerenderten Figuren zusammen mit der Spielgrafik verbinden kann, und das wäre eigentlich so ideal für so ein Freelancer 2 oder Freelancer 3.
Oder ein reines Space Combat. Sollen sie von mir so nennen, wäre ich total dabei.
Dann hatten wir noch Dark Souls, aber ich glaube, Oscar ist jetzt gerade weggerannt. Vermutlich, weiß ich nicht. Muss sein
Beutel umsammeln. Er will jetzt wissen, ob dein Gehirn mir was greifen kann. Ja.
Ich glaube, der muss auf Klo den Beutel austauschen. Ridge Racer, hattest du das gesehen?
Ja, Problem, also in der Forschung, die sie uns gegeben haben, haben sie einfach nur den Map-Editor gezeigt.
Spannend.
Ja, du wirst dir halt deine einzelnen Städte, das ist ein Baukastenprinzip.
Das gab es ja noch nie.
Bei was jetzt?
Ridge Racer anbauen ist. Auf dem Showfloor war eine spielbare Demo, aber Rennspiel, du kannst die Umgebung zerstören. Ja. Also der Editor ist jetzt auch nicht so spannend. Also es wird halt User-Generated Content halt auch auf Konsole geben. Die haben halt eine Lösung dafür, wie sie das machen wollen.
Aber Namco weist immer wieder darauf hin, das ist ihnen ganz wichtig, Ridge Racer Unbounded ist kein normaler Ridge Racer Teil, sondern
also so eine Abzweigung.
Und daher ja auch von den Jungs von Buckbeer, die vorher Flatout gemacht haben, genau.
Oh.
Ja. Mhm. Und Flatout war ja eigentlich ziemlich cool.
Ja.
Flatout hatte ja auch vor allem eine sehr geile Grafik-Engine. Das war ja, sah ja schon damals deutlich
besser aus. Welches waren denn mal Flatout? War das denn das, wo es auch den Modus gab, wo du dich aus dem
Auto
stellst?
Ja,
so ein riesiges das war geil, ja.
Das in Deutschland das geschnittene Rennspiel. Ja.
Wo man eine Crash-Test-Dummy halt echt die Menschen umgefahren ist. Ja, das war vielleicht auch.
Und jetzt das war richtig cool, ja. Das sah richtig schön aus, stimmt.
Aber kommt der auch erst nächstes Jahr? Was mit Dark Souls, Oscar? Wir haben eigentlich auf dich gewartet.
Ach, echt?
Ja.
Dark Souls wird noch schwieriger als Demon's Souls. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Die Waffen sollen auch doppelt so viele vorhanden sein und sieht cool aus. Und ich habe ja sogar die Demo gezockt, aber mir ging es eben so, was auch der Slogan versprochen hat. Ich bin gestorben, gestorben, gestorben. Und das finde ich schon cool. Auch als sie das vorgestellt haben.
Wie viel Weintrauben kannst du gleichzeitig in den Mund stecken und dabei über Dark Souls reden?
Ohne zu sterben.
Ohne zu sterben. Ne?
Ah ne, das ist ja unfair.
Ansichtssache.
Ne, das Coole ist, die haben dann halt auch eine gesamte Mission gezeigt und so. Und ein bisschen die Mechaniken erklärt und dass man halt viel forschen muss und dass der Tod eben dazugehört zum Lernprozess, damit man einfach die Levels checkt. Was denn
an? Nee, ich hab's ja auf dem Showfloor angezockt und da habe ich mit einem diesem Community Manager gesprochen, meinte auch so, du wirst halt einfach sterben. Stell dich drauf ein. Ich hab's ihm halt erst nicht so, ist ja schwer, aber dachte so, wird ein bisschen übertrieben. Aber nee, ich bin auch ständig gestorben und er meinte auch gleich so, wenn du den von vorne angreifst, stirbst du. Ja. Ich hab's trotzdem ausprobiert, ich bin gestorben, ich hab's nochmal ausprobiert, dachte, das wird schon irgendwie gehen, aber es ist dann halt.
Ja, das so Problem ist einfach,
bevor so was Gegner irgendwie so ganz gut schaut, dass er zugestürmt ist.
Ja, das Problem ist einfach, bevor du realisierst, dass du keine Chance hast, bist du schon
tot.
Du hast ja keine Wahl mehr, also du kommst da auch einfach nicht mehr weg, ne? Und wie gesagt, die haben halt bei der Presseverführung so eine Art Verlies gezeigt, da aus dem man entkommen musste. und haben so gespielt und gespielt und am Ende haben sie gesagt, ja, das sah jetzt alles recht einfach aus, aber das ist auch nur, weil wir wissen, wie das hier alles funktioniert und weil wir das ja entwickelt haben. Ich so, naja, ich fand das da gar nicht so einfach aus. Also ich fand es trotzdem ziemlich schwer. Und ja, ist aber cool. Ich meine, alle Leute, die darauf warten, wissen, was sie erwartet und das wird dann einfach Masochistenfest vom Allerfeinsten.
Ist das eigentlich linear oder ist das auch eine offene Welt?
Ist eigentlich recht offen, jedenfalls der erste Teil, wie man sollte. Da konntest du ja auch in die Welten immer, das ist ja so ein Hub, so ein Zentralen, so ein Mittelpunkt, dann konntest du ja in die Welten auswählen, in die du gehen kannst, musstest du manchmal hin und her wechseln, weil es war dann wieder so, in der Welt bist du bis dahin gekommen, bis dich dann dieser Supergegner wieder getötet hat, dann musstest du wieder zurück in eine andere Welt, dich erstmal ein bisschen aufleveln, das macht ja Art. Also ich glaube, das wird auch wieder recht offen sein. Und sie werden vermutlich, also ich meine, Demon's Souls hatte eine der geilsten Ideen, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe, dass im späteren Verlauf, so im letzten Drittel, einer der Endbosse von einem anderen Spieler gespielt wird. Das ist einfach so geil und das ist, was es ja mal für Spiele immer mal wieder so angedacht war, dass halt diese Mischung aus Singleplayer und Multiplayer, dass halt irgendwie in einem Singleplayer-Spiel gewisse Rollen von anderen Spielern gespielt werden. Es gab ja auch mal irgendwie dieses The Crossing oder so, was es ja auch mal so als Thema hatte, dass man irgendwie so wie bei Running Man so ein einzelner Überlebender war und du hast dann so in einem Level zum Beispiel gegen 20 andere Menschen gespielt und die haben dann dafür eben auch Punkte oder Boni oder so bekommen, die sie dann in ihre Spielfigur wieder investieren konnten, wenn sie selber wieder der einzige Typ waren. Okay. Und das finde ich irgendwie, also die Idee finde ich einfach geil, dass man irgendwie sowas wie Bioshock oder so spielt oder dann, dass dann aber teilweise so die, in dem Level die Big Daddies oder so von anderen Mitspielern gespielt werden.
Ja, stimmt. Das ist ja cool. Ja. Auch bei Skyrim oder so würde sich das
gut ja, machen. Dann bist du ja bald so in MMO-Regionen oder so. Es muss, glaube ich, schon eher so ein bisschen actionorientiert und ein bisschen beschränkter sein vom Schauplatz.
Linear.
Und so. Ja.
Naja, und bei der Spielzeit haben sie so angegeben, dass man so 15 bis 16 Stunden dann dran sitzt.
Ja. Mit oder ohne Sterben?
Ja, ist ja klar, also das ist ja auch nur ein Richtwert. Die haben gesagt, kommt natürlich ganz drauf an, wie schnell du da durchkommst, logisch, wie bei jedem Spiel.
Ja.
Aber so 15, 16 Stunden war so der Richtwert ungefähr.
Das soweit zu Namco. Es gibt wenig Spielefirmen mit M oder O.
Bei Namco hattet ihr schon Soul Calibur?
Nee, Entschuldigung, das war bei deiner Obstorganisierpause ist das untergegangen.
Ja, ich habe so einen Hunger gehabt.
Ja.
Nee, Soul Calibur ist auch super, habe ich da. Und so stelle ich mir eigentlich auch so eine Presseverfügung vor. Die haben die erste Viertelstunde so gequatscht und so erzählt. Es gibt übrigens 30 Charaktere. Haben gesagt, ja, hier habt ihr die Übersicht, könnt ihr selber erzählen, wie viele das sind.
Auch wieder Yoda und Darth Vader?
Ja. Ich glaube nicht. Also ich habe dann auch schön mit den Händchen gezählt und bin auf 30 gekommen.
So viele Hände.
Und ja, ja, ich habe einfach die von den anderen mitgenommen.
Habe ich immer noch dabei hier.
Das soll ich mal wieder zurückgeben. Ja, und man durfte das auch mit einem Arcade-Stick spielen. Aber Street Fighter ist mit einem Arcade-Stick sowieso viel geiler. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch nicht viel Neues zu sagen, weil das eigentlich...
Ist halt wieder mit...
Das bekommt, was man sieht, ja. Also, ja.
Es wird immer geiler bei diesen ganzen Fortsetzungen, bei diesen so Teil 5, 6, 7, 8, 9.
Ja, was soll man sagen? Das ist dasselbe wie im letzten Jahr. Die bekannten Mechaniken, man kann blocken, man kann angreifen, man hat Waffen, Voldo ist dabei, die haben ein paar neue Charaktere, die aber den aus den Vorgängern dann edeln. Und,
Tja. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten sie ja, wie gesagt, noch die Star Wars Zugpferde. Mal sehen, was sie da diesmal drin haben.
Ja, in der Hinsicht haben sie jetzt nichts großartig angekündigt.
Dürften ja langsam die Lizenzen ausgehen. Ich meine, Freddy Krüger kannst du ja nicht mehr einbauen.
Ja,
irgendwie, Star Wars ist auch doof. Und den Master Chief, der wurde auch schon verbraten.
Nehmen sie Comic-Helden.
Oh ja, das sind ja nur, sind auch schon alle bei Marvel vs. Capcom los.
Ja, sie haben, aber betont haben sie halt auch, dass sie viel Wert auf Spellings hingelegt haben.
Ja, auch blöd, wenn man das jetzt
kann. Ja,
also, dann wird man nicht so unser Thema. Also,
ja. Hier, wir haben einen, mit dem kann man alle umhauen.
Ja.
Nee, die hatten ja auch gesagt, dass hier Ivy einfach so overpowered war und dann auch bei Turnieren, also richtig bei so Pro-Turnieren, dann auch schon verboten war, weil die einfach viel zu krass war, ja, gehört zu den anderen Charakteren. Und die wollen auch immer das Balancing immer schön so neue Updates nachreichen, damit das immer schön ausgewogen bleibt.
Voll nett von denen.
Das finde ich richtig
nett. Das erzählen sie bei einem Beat'em-ups, jeder, glaube ich.
Naja, gut. Bei Street Fighter musst du dafür eine neue Version kaufen.
Jo. Bisher.
Meistens,
ja. Ja, nee, und das war ja finde ich cool, deswegen war das ja auch so noch Mortal Kombat. Über dem 9 haben wir gesagt, ja, wir können das ohne Patches live einspielen. Ja. Mit, von daher.
Sind wir als nächstes bei Sega. Sega! Hui! Recht umfangreiches Line-Up, ziemlich viele Spiele, die sie da hatten. Natürlich eben auch wieder der obligatorische Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Vermutlich der einzige Titel, der dann wieder irgendwie die ganzen Bilanzen von Sega retten muss. Dann natürlich noch Sonic Generations, das hat man jetzt aber auch schon gesagt, von Videos kennt, dieser Kniff halt, dass es so mindestens zwei oder drei verschiedene Spielstile gibt, halt so das moderne und das alte klassische, also so eher so ein 2D oder halt die neuere Steuerung, wo man halt so diesen Homing-Dash und sowas hat, wo man halt das Gegner anlockt und draufknallt. Sah jetzt auf den ersten Blick für Sonic-Verhältnisse besser aus als die letzten 10 Einträge im Franchise oder so, weil man natürlich auch so viel wieder so Green Hill Zone und sowas hat, also so Remakes von älteren Leveln. Sah ganz gut aus, war aber natürlich teilweise dann auch wieder so extrem hektisch und ja, dieses Sonic-Spielprinzip ist halt immer schwerer jetzt noch umzusetzen, weil weiß ich nicht.
Machst du Sonic nicht?
Damals war ich immer mehr im Nintendo-Lager, also im Mario-Lager. Weil ich Mario einfach mehr Ruhe hatte. Ich hatte das Gefühl, ich habe mehr Ruhe, ich kann präziser springen, ich kann auch in meinem Level nochmal zurückgehen und noch was suchen, irgendwelche Münzen oder sowas. Wobei ich damals aber auch auf dem Game Gear halt das erste Sonic eigentlich auch durchgespielt habe. Ich fand, diese Sonics wurden halt immer schneller und chaotischer. Also gerade das erste Sonic, wenn du der Level nach der Green Hill Zone, wenn du in diesen, wo diese untergangene Welt ist, wo überall Wasser ist und das Wasser langsam steigt und sowas, da ist das Spiel ja recht langsam. Also da ist es ja wirklich mehr Plattformer. Und immer dann mochte ich Sonic eigentlich schon ganz gerne, auch später im Dschungel. Aber wenn es halt diese Highspeed-Sachen sind, wo du immer nur so durch einen Tunnel, Looping-Tunnel, und du hast immer das Gefühl, wenn du durch diese Tunnel rast, dass du an so vielen Sachen vorbeirast. Also, dass du dann hier wieder ein Extra siehst und sonst was. Und da kommst du halt bei Sonic meistens nie wieder hin zurück.
Also, ich glaube, das ist bei Sonic auch gar nicht wichtig, dass du viel einsammelst. Also, darum geht's dabei auch gar nicht.
Ja, aber.
Also, ich habe ja zum Beispiel auch gespielt. Und ich finde erstmal, dass es cool aussieht. Ja. Also, mir gefällt das richtig gut. Und ich finde auch, dass es dieses Gefühl von Geschwindigkeit, das es damals richtig gut gemacht hat, jetzt auch wieder richtig gut überträgt. So. Also ich fand es beim Zocken echt geil, muss ich sagen. Okay. Also fand ich schön. Und die haben ja gesagt, moderner und klassischer Modus. Und der unterscheidet sich ja durch diese Spielelemente, was du schon gesagt hast. Und die haben aber gesagt, dass sie sich an den schönsten und besten Levels, die es in der Sonic-Geschichte bisher gab, orientiert haben vom Design her. Und Green Hill Zone und Rooftop habe ich noch gesehen. Das war so ein Stadtlevel. Mhm. War aber auch ganz cool. Ja, also ich find's echt nicht verkehrt. Also, schönes Ding eigentlich.
Ansonsten bei Sega noch dieses Binary Domain, was man eigentlich sofort wieder vergessen kann, weil es halt einfach ein normaler Third-Person-Action-Shooter, wo man in der Zukunft mit so einem Dreier-Squad durch die Gegend...
Ich dachte, das wäre ein Ego-Shooter die ganze Zeit.
Es ist eigentlich... Ich könnte schwören, eine Third-Person. Man spielt sich ist kein Ego-Shooter. Ist so wie Vanquish oder so. Man sieht sich ja so von hinten. Mit zwei Squad-Gefährten, wo halt das Tollste im Spiel ist, dass man je nachdem, wie gut man mit denen zusammenarbeitet, ob man sozusagen deren Anweisungen folgt oder diese sinnvoll einsetzt, hat man dann so eine Art Beziehungsmeter zu denen. Und je nachdem, wie gut der ist, machen sie dann auch sofort das, was du sagst. Und wenn der halt nicht so gut ist, dann machen sie halt das nicht oder sind widerwillig oder decken dich nicht so richtig und arbeiten halt viel, viel schlechter.
Also wenn es so eine Messung zwischen uns gäbe, sogar im Minusbereich, der gar nicht angezeigt wird.
Dann würden, glaube ich, wenn das so wie bei uns wäre, dann würden...
Die würden gegenseitig erschießen.
Ja, genau, dann würden die eigenen Kameraden immer in den Rücken schießen.
Ja, okay. Ja, und man schießt die Feinde so auf, weil sie stören. Hör auf, das will ich machen.
Nee, also ich meine, diese ganze Spielwelt sieht zwar auf den ersten Blick und den Trailern immer ganz nett aus, so ein iRobot oder so, weil das so diese modernen, glatten Apple-Roboter sind, gegen die man da teilweise zum größten Teil kämpft. Und auch die Idee ist so von der Grundstory natürlich wieder so ganz witzig, dass es da so Roboter gibt, die ein Bewusstsein haben und dann gibt es Roboter, die nicht wissen, dass sie Roboter sind. Ja, okay, vielen Dank nochmal bei Philipp D. Dick oder so, der damals die Blade Runner-Geschichte geschrieben hat, die jetzt auch 1000-mal kopiert worden ist jetzt schon. Aber wenn man das eigentliche Spiel sieht und das ist bei Binary Domain, ist halt so, du kämpfst dich dann mit deinem Dreier-Squad gegen Welle von Robotern. Irgendwann sagt er dann dein Hauptcharakter im Spiel selber irgendwie, oh, nimmt denn das nie ein Ende oder so.
Ja, das ist immer
witzig. Was witzig ist, wenn das Spiel sich selber über sich lustig macht. Weil,
über die eigene Schwäche
ja, auch noch. Ja, und tja, also wir hatten jetzt so eine Spiele wie Bayonetta und Vanquish, die sehr gut ankamen und sehr gut aussahen und die so mit Mühe, Ach und Not so ihre 1 Million Stück verkauft haben, sowas wie Binary Domain, da gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Grund, das irgendwie auf dem Radar zu haben. Das ist vielleicht wieder so im nächsten Sommer, wenn man so verzweifelt ist und zur Videothek geht und sich was ausleiht, so vielleicht mal für ein Wochenende ganz gut, aber der Rest, das hat man alles schon 1000 Mal gesehen und das macht einfach nichts Neues. Jetzt wird spannend, jetzt kommen nämlich Aliens.
Ja, und das wird richtig spannend, düster und atmosphärisch.
Da habe ich ja auch das Video gesehen.
Ja, das sah richtig geil aus. Das war so, sind so die ersten, also die haben, wir durften leider nicht selber spielen, weil das alles noch ein sehr, sehr frühes Stadium war.
Ja, der ist ja erst 6 Jahre in der Entwicklung.
Ja.
Also was erwartest du?
Hat das Team Bondi gemacht oder was? Die machen jetzt eine Gesichtsanimation der Aliens.
Das ist doch so verhörst.
Das lügt, das lügt. Das hat gesabbert.
Nein, damit haben sie vorweg, es ist ein Koop-Shooter und man kann jederzeit live einsteigen.
Also Call of Duty Jurassic Kartell ist doch langsam im
Rennen. Oh, das kriegt Konkurrenz. Ja. Also ich dachte, das bleibt der Top-Titel dieses Jahr.
Game of the Year, ich sehe schon Probleme für Call of Duty.
Oh Gott, ich überhaupt gar nicht.
Nein, also es wird, Twitter wollte der Absturz dieses US Marine Corps Schiffes und dem anderen Schiff, was das retten soll, ich bin gespielt bei welchem Filmteil?
Na, zwischen ersten und zweiten.
Zwischen ersten und zweiten, ne? Die sollen halt irgendwie aufklären, was mit diesem mit den verschwundenen Marines oder da halt so ist. Ein ganzes Bataillon hingeschickt.
Dann zwischen dem zweiten und dem dritten, weil wenn sie diese Zuleko oder so suchen, das ist ja das Schiff, wo sie
auf jeden Fall
im zweiten Teil mit den Marines hinfährt, zu diesem Planeten da. Aus dem ersten Teil, wo sie damals dieses abgestürzte Schiff gefunden haben, mit diesem Space Jockey, diesem Riesen-Alien, der da in diesem Sitz sitzt. Das ist ja, wie heißt dieser, heißt der Fiona? Das ist, glaube ich, der vom dritten, der Gefängnisplanet. Der hat irgendwie so eine, der heißt nicht das 314, aber so ähnlich. Irgendwie so einen Namen mit so einer Nummer. Ich sehe schon, hier sind hier wieder ganz viele Aliens-Fans am Start.
Ja, die Alien-Filme liefen lange nicht mehr im Fernsehen,
ja,
das ist alles.
Es gibt ja auch keine Möglichkeit mehr, sich sonst irgendwie zu erwärmen.
Wer entwickelt denn das eigentlich? Gearbox,
ne?
Ja, also, das ist awesome. Das ist schwarz, also ehrlich gesagt. Da kann das Spiel jetzt so gut aussehen, wie es will, aber die waren bisher alle scheiße. Der erste war vielleicht noch gut, aber...
Ja, aber das ist ja das erste Gearbox Aliens. Also,
waren die davor waren doch auch von Gearbox?
Nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube schon. Also was meinst du damit? Alien vs. Predator?
Nee, Moment, das aktuellste Aliens.
Ja, das ist
Aliens. Aliens vs. Predators,
ja.
Das war auch von Gearbox.
Nee, das war vom anderen Studio, bin ich mir ziemlich sicher. Das war da irgendwie von...
Das sah nämlich am Anfang auch total geil aus und war voll geil inszeniert, die Trailer und dann
hast du mal gespielt. Von Rebellion oder Revolution oder irgendwie sowas von einem dieser Studios war das letzte, was letztes Jahr rausgekommen ist, Alien vs. Predator. Okay, okay. Und jetzt ist es von Gearbox. Und Gearbox, die haben halt eben sowas wie Brothers in Arms gemacht. Also,
ja, ja.
Das ist daher so ein bisschen so diese Squad-basierte Geschichte.
Okay, gut, dann nehme ich es erstmal noch zurück. Ich dachte, die wären alle jetzt von Gearbox auch gewesen. Das hatte ich irgendwie so im Kopf, aber...
Wir hatten
heute noch mal... Das davor, das normale Aliens.
Da ganz früher waren die von Monolith, die Alien vs. Predator. Das waren die No One Lives Forever Leute, und die später dann Condemned gemacht haben. Das haben wir auch Alien-Spiele gemacht.
Da waren nämlich ja auch nur
eins oder so. Die mit der Kampagne, die ich nie beendet habe, wie so viele dieser Welt.
Ja, aber ich, das mag noch so geil aussehen und einer unserer User hat das in dem Kommentar zu dem Alien-Video, was heute rauskam, auch geschrieben. Das wäre viel besser, wenn sie da mehr in Richtung Horror und sowas gegangen wären, Survival, als jetzt so in Richtung Shooter, weil, wie gesagt, diese Standardwaffe der Marines bei Aliens, dieses geht einem so nach 10 Minuten so auf den Sack und du hast nie das Gefühl, dass das wirklich Impact hat, vor allem nicht, wenn du gegen die Kreatur kämpfst, die Säure spritzt.
Ja, das habe ich bei einem Video gegen einen Marine. Wird quasi in diesen Nahkampf mit dem kleinen, normalen Standard-Alien verwickelt. Und es beugt sich so über ihn rüber und macht auch das Maul auf und das zweite Maul kommt raus.
Ja.
Und ich dachte mir so, hey, eigentlich müsst ihr doch jetzt die Säule treffen und den Typen verätzen. Oder einer Marine steht daneben und er ballert den Kopf weg und der Kopf zerplatzt. Und eigentlich müsste der Marine, den er dann mit diesem Kopfschuss da retten will,
jetzt
eigentlich echt die Arschkarte haben.
Aber die Aliens, soweit ich weiß, die spritzen keine Säure aus dem Mund, sondern die spritzen nur Säure, wenn sie getroffen werden, weil das in ihrem Körper drin ist. Deswegen ja auch dieser coole Fluchtversuch von den Aliens bei Alien 4, wo 3 Aliens in so einer Kammer drin sind, gefangen gehalten werden und
den einen kaputt machen,
damit die Säure von dem einen dann ihnen den Fluchtweg freigeätzt.
Kaputt machen
und unglaublich intelligent
töten.
Nee. Ja. Aber Aliens, auch dieses, immer dieses gleiche Spielprinzip, so mein Team. Ich hatte den Eindruck, so früher bei Alien vs. Predator haben sie es auch deswegen gemacht, dass man mal als Predator und mal als Alien spielt, weil als Space Marine einem spätestens nach 4 Stunden extrem langweilig wird, weil du guckst immer nur auf den Bewegungsmelder,
und ballerst in die Richtung im Magazin.
Ja. Und das war ja auch, weiß ich nicht, so, dass bei Aliens, klar, bei den Filmen war es ja auch bis auf den zweiten Teil ja auch eher immer so, dass man eher auf der Flucht war. Also, dass man immer um sein Überleben gekämpft hat. Und beim zweiten, die ganzen Macho-Marines, die sind ja auch alle zusammengefaltet worden. Dann.
Das wirst du aber in den Anfang der Szenen halt auch gleich. Also, das alles, Anfang ist extrem stark geskriptet. Tauchen gleich mehrere verschiedene Aliens auf. Auch der etwas größere, diese etwas breiteren Kopfschild oder sowas haben.
Das waren eigentlich mal die Queens, ne?
Ja. Für eine Queen war, die kam mir dann irgendwie ein bisschen sehr klein und sehr aktiv vor, dass sie da jetzt in diesen Hangar, wo man sich dann geflüchtet ist oder so, und dann halt eingebrochen war.
Ab in den Laderoboter.
Ja, die waren auch zu sehen, waren bewaffnet neben ihren Zangen mit Flammenwerfern, wurden aber von dieser breitschildrigen Alien relativ schnell platt gemacht. Und du bist dann mit deinem Sergeant oder was auch immer, einem Kameraden, dann aus diesem abgestürzten Hangar Bay dieses Raumschiffes geflohen, über so eine Art übers Trümmerfeld, und da endete dann halt die Demo. War halt schon übelst atmosphärisch, aber das ist ja für so einen Trailer oder für diese ersten paar Minuten, wo alles stark geskriptet ist, nicht sehr schwer. Erst recht, wenn man sich bei den Aliens bedient, die halt einfach so killer und bedrohlich, was die da auch noch so mit dem Film verbindet. Also, müssen wir abwarten, was es wird, aber es wird einfach viel Shooter, viel Geballer, weil sie haben sich auch die Erlaubnis eingeholt vom Alien-Schöpfer, dass sie auch noch andere Alien-Rassen oder Klassen, wie auch immer, Figuren selbst kreieren dürfen.
HR Giga heißt der. HR Giga.
Ist das der Erfinder? Ich weiß nur, dass er diesen Stil hat, so Bio-Maschinen und Killer-Dings macht.
Okay. Ein Schweizer ist das.
Heinz Rüdiger, glaube ich.
Ja. Der hat schon ziemlich durchgekriegt. Ich meine, die meisten Designs von Heinz Rüdiger Giga oder wie auch immer er heißt, HR Giga, basieren sowieso darauf, dass sie so mechanisierte, stilisierte Versionen von Penis und Muschi sind.
Also, naja, er hat ja auch viele Sodomie-Sachen.
Ja, ja. Also, das
sieht man. Ich weiß, mein Referat über den Mann, ich hatte früher Kunstleistungskurs und die Lehrerin hat es mir verboten.
Ich habe so ein
das fand ich echt krass. Und dann sollte ich über Andy Warhol eins halten. Ja? Und als ich dann an den Punkt angekommen bin, wo elektrische Stühle in verschiedenen Farben gemacht habe, ich meine, und der ist jetzt weniger gesund, oder?
Das ist eine wirklich bekloppte Lehre.
Ja, ja. Lang ist her.
Ja, ich hab so ein Artbook von dem.
Ich auch, ja.
Ja, ja, genau. Das ist, da sieht man auch ganz deutlich, halt eben bei den Aliens sieht man es ja halt auch, also wenn man sich die genau anguckt, dass da auch wieder so viel Geschlechtsteile drin sind.
Kondomis Grauens hat da ja auch so irgendwie ein bisschen...
Ja. Naja, vor allem halt dieser Mund im Mund. Also das ist ja... Falliger geht's ja gar nicht. Also. Nicht wahr, Oskar?
Wir bringen das mal mit.
Hey, was wollt ihr eigentlich von mir?
Eins, was zu der Präsentation was cool war, die hatten eine Menge cooler Requisiten aus den Alien-Filmen da.
Echte?
Mhm. Echte Aliens?
Ja, echte Aliens.
Die leben ja wirklich.
Ja. Ich habe mal einen getroffen.
Mhm. Du könntest den Facehugger langsam abnehmen.
ja. Das war so...
Angeblich will ja Ridley Scott nochmal ein Prequel machen zu Aliens, aber angeblich will er auch gerade nochmal einen Blade Runner machen, also... Aber ich glaube, das Alien-Ding ist noch eher in der Arbeit. Da soll es ja darum gehen, eben wie die Aliens auf diesen Planeten da gekommen sind.
So wie Planete Affen Revolution.
Hat ja noch keiner hier gesehen, oder?
Nein.
Muss man nachholen irgendwie, glaube ich, noch.
Alle, die ich wollte ja, aber es war der falsche Tag, wo ich dich gefragt hatte.
Ja,
da war es ja vorbei.
Alle, die den gesehen haben, war schwärmen davon und sagen, das ist so der heimliche Hit. Während alle natürlich entsetzt sind von Cowboy vs. Aliens, der wohl irgendwie ziemlich doof sein soll. Mhm. Aber Super vor allem von der Geschichte. Ja. Sie kriegen es nicht hin mit der Geschichte. Das hat Firefly besser gemacht. So viel zu Sega. Also nicht viel Neues bei Sega. Dann sind wir, glaube ich, bei Ubisoft. Ubisoft. Da gab es natürlich... Nein, wir sind bei THQ. STU. So, erstmal bei THQ. Da gibt es auch viel lustiger Sachen zu erzählen. Natürlich einmal Warhammer, weil da ist halt gestern auch die Demo draußen. Ich habe gestern die Demo gespielt, aber du hast den Multiplayer gespielt.
Genau.
Du bist auch der größere Warhammer 40k-Fan.
Also ich kann mich damit zumindest eher anfreunden, ja. Mhm.
Genau
drin. Ach stimmt, das war das erste, was sie gezockt haben auf der Gamescom, ne?
Weil ich unbedingt in diesen Landungspot rein wollte.
Ja.
Und da gucken, was ist da. Ah, geil, hoffentlich kann man es anzocken. Und ja, man konnte es anzocken.
Stimmt, dann haben wir Multiplayer gespielt und die anderen abgezogen.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Also ich fand so den Sound der Waffen und den Heavy Bolter und den ganzen Kram hört sich schon sehr, sehr gewaltig an.
Also das klang fett, ja.
Also Sound war auf jeden Fall cool. Verschiedene Manöver, dass du da den Kopf zerstampfen kannst und so. Also es war, Soundkulisse war auf jeden Fall gewaltig. Sah auch recht gut aus, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ich werde nachher auf jeden Fall vor Deus Ex nochmal kurz die Demo anschmeißen.
Ja, also ich fand die Demo ja eher ernüchternd. Es hat das, wie gesagt, dieses Setting, klar, die Jungs von Games Workshop oder so, die haben das mit eben erfunden und haben die Grundlagen gesetzt für gerade so, gerade extrem StarCraft oder halt eben, selbst später könnte man sagen, so auch so ein Gears of War oder so, hat sich so ein bisschen was bei den Space Marines abgeguckt, aber es gibt bestimmt da auch Fans von diesem Warhammer 40k-Universum, wo man sehr, sehr, sehr tief eintauchen kann, was aber auch völlig pervers ist mit so einem irgendwie ewig lebenden Imperator, der unsterblich ist und das Ganze da mit Inquisition und was da
alles ist. Ja, es ist halt dieser endlose Krieg,
der genau.
Die Menschheit muss verteidigt werden und da stehen halt die Space Marines an vorderster Front.
Die Demo, die man sich runterladen kann, die ist ja eine Singleplayer-Demo und da latscht dann halt da erstmal durch so eine übliche braun-grüne Außenwelt, die dann von Orks überfallen wird und dann kämpfst du dich halt gegen Orks und du hast ja mal dieses komische duale System, du hast halt in der linken Hand eine Waffe, eine Schusswaffe und in der rechten Hand halt so dein Schwert oder Lancer oder wie man das auch immer nennt, dein Kettensägenschwert und dadurch, dass da halt immer sehr viele Orks in der Demo auf dich zugerannt kommen, schnetzelst du dich da so mehr oder weniger im Nahkampf durch, also das Ganze sieht dann eher aus wie so ein God of War und du hast auch das Gefühl, dass diese, vermutlich auch Absicht, dass diese Pistole am Anfang, die du hast, die nicht so wirklich sehr viel Schaden macht, also da du einfach so eine Menge von Gegnern auf dich zurennt, hast du auch nicht so das Gefühl, dass du eher im Shooter bist, sondern eher halt in so einem Action-Hack and Slay und da ist mir dann dieses Feedback, was du bekommst, wenn du die Gegner kaputt machst, einfach ein bisschen zu lau. Also der haut dann immer so durch, du hast nicht so das Gefühl, dass es wirklich einen Impact haben, die Waffen.
Okay.
Bei Gears of War ist es sehr viel stärker natürlich. Auch bei Gears of War ist auch viel stärker dieses von beiden Waffen. Also auch wenn du mit deinem normalen Lancer auf die Entfernung, auf den Locust schießt, dann hast du ja wirklich das Gefühl, dass die Projektile so eintreffen bei dem. Also dass der auch ein bisschen zurückgeworfen wird und dass der dann so anfängt irgendwie so zu bluten und dass die halt wirklich einen Wumms haben. Und wenn du dann den Lancer rausholst im Nahkampf, klar, dieses
Rand ist eh alles vorbei.
Ja, aber das hat dann wirklich so ein dieses brachiale Gefühl dafür. Bei Warhammer 40k habe ich das jetzt erstmal so nicht gesehen. Für mich ist es halt wieder so das Problem, dass es halt so wirkt wie ein sehr tolles, wie eine tolle Möglichkeit für die Fans, wieder tiefer in dieses Universum einzutauchen.
Ja, wobei die, glaube ich, denke ich mal, aufschreien werden,
weil
es dann halt mit dieser ganzen Lore nicht übereinstimmt, Schönheitsfehler oder halt drin sind, die halt aber spielerisch halt sein mussten, wenn du dieses Brettspiel in einem Videospiel adaptieren willst. Oder auch, dass vielleicht irgendwelche Logiklücken von denen die in irgendeinem Regelbuch so und so Edition 3 völlig anders waren als jetzt vielleicht im Spiel oder so.
Ja, und dass sie die Demo rausgebracht haben, ist sehr ehrenhaft für THQ, aber ich glaube, viele Leute, die Demo sich runtergeladen haben, werden jetzt gesagt haben, okay, cool, ich warte noch 2 Wochen auf Gears of War dann. Also weil das halt sich dann doch so Third Person und so ähnlich ist, ist schwierig.
Zumindest im Multiplayer hatte ich nicht so den Eindruck, dass da kein Impact da wäre. Gut, da konntest du ja auswählen, ich hatte diesen Typen mit so einem Heavy Bolter, was quasi so eine Art Rail Vulkan-MG quasi ist, wo ich mich dann auch halt in so einen speziellen Schussmodus bringen könnte, wo ich dann halt den Ding auch Dauerfeuer machen konnte, bis das Ding dann überhitzt oder die Munition leer war, während ich so halt beim normalen Rumtrampeln nur halt so Dreiersalven sozusagen quasi fast abgeben konnte. Auch die Granaten, da war eigentlich schon ein ordentlicher Wumms hinter.
Aber ich fand das eigentlich ganz cool, wenn man die Figur bewegt, dann hat man so diese Schwere. Also das Gewicht
konnte
man ganz gut fühlen eigentlich. Ne?
Das hast du bei Gears, finde ich, auch. Also die bewegen sich ja auch so sehr schwer, träge.
Ja, genau, und so hätte ich es mir bei Transformers gewünscht.
Ja.
Bei diesen Alu-Bots, die da so rumgeflogen sind.
Also, weiß ich nicht, andere Spiele kriegen es ja immerhin, da wundert man sich immer wieder, aber ja.
Aber Moment mal, wir waren doch jetzt aber bei Moment S.
Wir sind
da war doch auch Sony dabei.
Die Sony hatten wir doch schon bei dem, beim ersten, da hatten wir doch Microsoft, Sony,
ach, Nintendo. Stimmt. Ja, aber da fällt mir gerade auf, da war gar kein Shadow of the Colossus und Ico.
Nee, das war ja auch gar nicht gezeigt. Das
war nicht da, warum? Nee. Da gab es nämlich halt so einen Gamescom-Trailer.
Ja.
Der hieß dann Gamescom-Trailer, deswegen dachte ich, wäre halt da gewesen. Oder Metal Gear Solid oder so, diese HD-Collections, alles nicht da. Mhm.
Siehst du, machen wir nichts verpasst hier.
Eben, aber versuchen wir immer zu erklären. Nee, bei THQ gab es aber eben dann noch, natürlich noch Sensor 3. Und
Da hat dir der Business-Vergleich gut gefallen, ne?
Ja, das hat natürlich sehr stark davon profitiert, dass THQ da diese Penthouse-Pads auf die Messe geschickt hat, die sehr, sehr nice und knackig aussahen. Aber das Spiel selber ist, glaube ich, für das ist halt, man darf nur genau Sensor 2 Plus erwarten. Also es geht sehr, sehr, sehr stark in die Richtung. Ja, klar, es geht auch in die Geschichte dieser Saints weiter, die jetzt eben so eine Art Popstars geworden sind, aber trotzdem noch kriminell sind. Aber das ist halt so, die Demo, die wir da bekommen haben, da überfallen sie halt eine Bank und schießen auf dem Weg daraus mindestens irgendwie 100 Polizisten über den Haufen. Aber ab und zu kommen dann noch so Bankangestellte und fragen nach Autogrammen. Also weil sie halt, die sind halt so populär, ich meine, das ist ganz witzig, die Idee, die überfallen dann die Bank und haben als Masken ihre eigenen Gesichter als Karikaturen. Also das ist halt, an jeder Ecke ist das Spiel halt total durchgeknallt, also auch die Waffen, die du dann da hast, also so diese, das Geilste ist die Oktopuskanone. Da schießt du halt auf den Gegner so einen Oktopus, der ihm im Gesicht klebt und der dann ihn so verrückt werden lässt und durch die Gegend rennen und wenn du nochmal auf den Knopf drückst, explodiert er halt.
Ich weiß nicht, das sind extrem coole Ideen, aber es ist so dieser schmale Grat zwischen extremem Slapstick und dann doch noch guter Humor.
Ja. Also das Schlimme ist, dass sie ja, glaube ich, auch wirklich, sie versuchen ja wirklich noch eine Geschichte zu erzählen. Ja. Und diese Geschichte wird andauernd konterkariert durch diese völlige Abgedrehtheit der Spielwelt. Also immer wenn sie versuchen, so eine ganz coole so Gang und sonst was Geschichte zu erzählen, passt es halt nicht, wenn du danach wieder deinen Oktopuswerfer in die Hand nimmst oder so. Aber es wirkt auf alle Fälle so, als wäre halt wieder eine Tonne von Spielmodi drin, sehr viel zu entdecken da in der Welt und halt natürlich so eine Sachen wie bei 2 und 1 auch schon drin waren, sowas wie Bodyguard oder Versicherungsbetrug, wo man halt sich ganz oft verletzen muss in der kürzesten Zeit oder halt so eine Rampage-Sache, wo man einfach nur ganz viel Scheiße bauen muss. Das ist alles drin. Wer das haben will, wird wieder glücklich sein, aber es wirkt technisch leider auch schon wieder ein bisschen veraltet dadurch, weil es wirkt halt wirklich immer noch so wie Sensor 2. Und das war ja auch nicht so ein besonders hübsches Spiel. Und so wirkt Sensor 3 halt auch. Aber natürlich, ich muss sagen, irgendwo finde ich es halt wieder geil, weil es halt wieder diese ganzen GTA San Andreas Funktionen auch übernimmt, so dieses, es gibt wieder Gebiete auf der Karte und die kannst du einnehmen, es gibt so Gang-Clubhäuser der anderen Gangs, wenn du die überfällst, verbreitert sich dein Gebiet, du kannst alle Geschäfte oder so wieder kaufen in dem Spiel, die bringen dann Einnahmen rein, das ist sowas, was, das hat mir auch Fable 3 gerettet, also immer so irgendwelche Gebiete zu kaufen, Einnahmen, also immer ein Imperium zu schaffen, was immer größer wird, auch hier der Pate 2 von EA damals, hatte das auch prima drin, da sehe ich gerne über alles hinweg, weil das ist für mich immer so ein Motivationsdauerbrenner, so dieses so einfach so sein kleines Imperium aufzubauen. Von ganz wenig Geld zu ganz viel Geld. Und sich dadurch dann halt immer coolere Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel den Luftangriff. Immer cool, einfach nur mit so einem Laserpointer irgendwas markieren und dann so zwei Düsenjets rüber und bombardieren das alles. Aber was, dann haben wir noch Sachen, die sich, glaube ich, ihr beide angeguckt habt. Ninja Gaiden 3 und Darksiders 2.
Ja, bei Ninja Gaiden war ich cool. Da habe ich erst die Demo gezockt mit Jan zusammen und in der Presseverführung haben sie genau diese Demo gezeigt.
Sehr exklusiv.
Also das war irgendwie bescheuert. Also, was soll man sagen? Wir hatten ja vor kurzem die News, dass irgendwie weniger brutal sein soll oder dadurch, dass die Körperteile nicht mehr abfliegen. Aber es macht, also ich habe jetzt nicht so den krassen Bezug zu dieser Serie, das muss ich jetzt mal gestehen. Aber auf mich macht das Spiel eigentlich keinen minder brutalen Eindruck als vorher. Also, wenn er da sein Schwert, hier der Ryu Hayabusa, sein Schwert ja vom Schlüsselbein bis zur Niere unten durchzieht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt weniger schlimm ist. So, ja? Also,
definitiv.
Das Blut hat auch gespritzt ohne Ende.
Und ja, Blutwolken ohne Ende, da, wenn du so mit schnellen Streichen da halt so durchgezogen bist durch den Torso.
Ja, also super rasant auch, ne?
Definitiv, also Geschwindigkeit ist Wahnsinn. Also die Demo fing halt so an, man ist so in London, ne?
London, ich glaube, das
genau. Es sah jedenfalls sehr nach London aus, stehst da auf so eine Brüstung, lehnst du so nach vorne und kannst du quasi so nicht wie Alter Ihr jetzt oder jetzt
ja, so du springst einfach so runter.
Sprung da, schwebst da so ein bisschen in der Luft, kannst du so ein bisschen steuern und dann kommt Quicktime-Event, dass du den anvisierten Typen jetzt aus dem Fall heraus vielleicht mit deinem Schwert
durchbohrst.
Zack. Und dann haben wir, glaube ich, nur noch auf X gedrückt wie verrückt und den rechten Analogstick kreisen lassen, um halt alle möglichen Kombos zu machen und gleich mehrere Gegner damit zu
ja. Das können die ja ruhig eigentlich in Assassin's Creed integrieren, dass du denen so die Körperteile abhauen kannst. Das wird ja nur die Grausamkeit des Mittelalters immer verstärken. Wenn er dann von oben immer so, das fällt mir halt gerade auf, wenn er runterspringt mit seinen zwei versteckten Klingen in die Köpfe von den Menschen reinhauen.
Ja, aber ich glaube schon, dass Ubisoft schon super froh ist, dass das Spiel eine 16er Freigabe rein, was super hilft, das Spiel zu verkaufen. Und ich glaube, Assassin's Creed war auch immer ein Spiel, was dann Leute wie Microsoft genommen haben, wenn sie Gears of War durch die USK bringen wollten, weil ja. Das halt Assassin's Creed ist so schon ziemlich brutal und ziemlich wirklich mit zwei Augen zu, dass es eine 60er Freigabe ja. Hat und die werden ja verrückt, wenn sie
da aussehen. Alleine diese Heimtücke,
ja, dass ja.
Du von hinten anschleichst und jeden, den du quasi fast möchtest, da die beiden Klingen
ja.
In den Körper rammst.
Deswegen, vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine 18er Version oder
so. Ja, aber du weißt ja, der Schritt von einer 16er auf eine 18er ja. Ist, bedeutet viel weniger Verkaufszahlen, weil du sofort ja. Gerade in Amerika nicht mehr bei Walmart oder so drin bist und bei Best Buy und sowas. Das, wenn es nicht sein muss, dann
sind
wir wirklich ganz glücklich. Aber was eigentlich ich bei Ninja Gaiden jetzt nicht weiß, aber wenn man jetzt hier bei der Demo den rechten Stick so reingedrückt hat, dann wurde einem angezeigt, wo es als nächstes lang geht.
Also, ah, so, ja. Kamera, also das Kameraproblem ist also noch nicht behoben, es gibt nur ein Workaround sozusagen.
Ach so.
Naja, die Kamera war immer so ein bisschen, du hast immer so ein bisschen ein Problem gehabt, Übersicht so zu finden, oder kam nicht richtig hinterher, oder du wusstest nicht, wo geht's jetzt lang. Und dass du jetzt einfach drückst, korrigiert er quasi die Kamera so, dass du dir halt anzeigt, wo du lang musst. Also,
aber da frage ich mich immer wieder so, ist das vielleicht nicht ein bisschen Faulheit? Sollte das Level nicht so gestaltet sein, dass man von alleine versteht, wo es lang geht?
Oder die Kameraposition so gefunden werden?
Ja, aber ja, manche Funktionen sind einfach nur scheiße zum Kopieren.
Das war schon immer so ein Problem von dieser Serie, mit ja. Dieser Kamera.
Ja. Ja, du hast halt jetzt, die Kamera dann halt so den Fokus quasi, da dreht sich so passend, richtig so, dass du jetzt siehst, ah, so auf dem Darm muss ich jetzt wohl in die Gasse lang. Es war so, wir wurden von diesem riesigen Mech-Roboter erst verfolgt. Und hieß dann, ja, du musst den abhängen, lauf die Straße runter. Das hast du getan, bist du auf dem Bildschirm so zugelaufen.
Ja.
Und ja, wir müssen einen Ausweg finden.
Ja, aber dann auf ging es halt in eine Sackgasse oder der hat irgendwas zerschossen, dass du nach, geradeaus nicht weiterkommst.
Genau.
Und dann musstest du eine Seitengasse,
die Schau, ich ohne die
Kamera nicht gefunden war. Hätte. Ja. Und ja.
Ja, cool. Noch nicht innen vergammelt, das wundert mich jetzt aber.
Na, ich hoffe, die sind frisch.
Die sind aber geliefert worden.
Keiner Ninja Gaiden gespielt hier? Alles so Warmduscher hier?
Ich hatte nur Teil 1 auf Xbox und da war es halt mehr so mittelalterlich. Mhm. Oder halt, sag ich mal, so was die 17. bis 18. Jahrhundert in Japan. Und eher so auch magische Monster. So.
Apropos falsche Zeiteinschwung, muss ich lachen, weil ich nämlich, als ich den Game Trailers Podcast gehört hatte, dieser Invisible Walls, da ging es um Dishonored und der Typ, der Dishonored beschrieben hat, der fing auch so an, der spielt so in 50er, 60er Jahre London. Weil das ist wirklich, man muss ja erstmal nachgucken, dass es so im 16. oder 17. Jahrhundert spielen soll, weil du bist jetzt so gewohnt durch dieses Bioshock und sonst was, sonst immer alles so dieses so 50er, 60er Jahre
Outfit. Ja, noir und so.
Mhm. Aber das, ach so, du bist, aber das ist ja irgendwie komisch, wenn das irgendwie alle sagen. Haben die das bei der Pressekonferenz irgendwie gesagt?
Das wirkt einfach so, die haben es gar nicht gesagt, aber. Mhm.
Das ist in Wirklichkeit
eigentlich. Obwohl, die Wachen und sowas, die sehen eher so aus, weißt du, so wie die bei Fable 3. So diese, so wie napoleonischen Garden oder so, halt so diese alten mit den Hüten und sowas. Aber irgendwie bist du aus Reflex bei solchen Spielen immer auch die so eine, die, wo so eine Halb-Cyborg, so ein Roboter rumrennen, du bist immer so in Versuchung sozusagen so 40er, 50er. Weil du sofort immer so an Rapture denkst oder. Ja.
Ja, eigentlich ja auch Fallout. Also das sind ja auch hängen geblieben.
Ja.
Also das ist eigentlich. Aber irgendwie, obwohl es so oft verwendet wird, ist es immer noch geil, dieses Setting, finde ich.
Dieses Retro.
Das ist so. Hat was,
ja. Auf alle Fälle ist es immer spannender als
so abgedroschene, so
Fantasy, Science Fiction.
Ja, Darksiders 2, anyone?
Ja, also ich weiß nicht, das ist auch wieder so ein Ding. Was sollst du da großartig zu sagen? Also jetzt gibt's halt Tod.
Mach
als
diese Scheißseite zu, es gibt einfach nichts mehr zu erzählen.
Gibt's diesen, spielt man den zweiten apokalyptischen Reiter?
Also nicht mehr
den zweiten von vier?
Ja, nicht mehr Krieg.
Nee, sondern eben Tod.
Hat man den nicht irgendwie besiegt in Darksiders 1? Dachte man kämpft doch gegen die anderen Reiter der Apokalypse, aber hab's ja nicht lange genug gespielt.
Nee, die
ist
kommen dann.
Nein, das ist eine Fortsetzung.
Sicher?
Ja. Also es ist, glaube ich, auch einfach kein, es ist auch nicht eine Fortsetzung, sondern einfach eine Parallelgeschichte, weil du den anderen.
Also es heißt Darksiders 2, es ist eine Fortsetzung, aber die zur gleichen Zeit spielt wie der erste
Teil. Also, ja.
Hat Saskia vollkommen recht?
Ja.
Ja, was, ja, das
ist doch. Ja, was habe ich gesagt? Ich
ja, und ich finde die Ästhetik oder die Optik bei Darksiders immer sehr schön. Also es ist echt irgendwie, sieht super schick aus und der zweite Teil sieht natürlich noch geiler aus. Und du spielst aber genau diesmal mit Tod, der soll viel agiler sein, viel wendiger und auch schnellere Technik haben.
Das ist nicht lebendig gesagt.
Und
oh Gott. Tod ist viel
lebendig. Ist nämlich die Frage, tot oder lebendig?
ja. Und ja, aber interessiert mich irgendwie auch nicht so sehr. Keine Ahnung. Also ich finde, den ersten Teil habe ich auch angezockt, habe ich nicht durchgespielt. Fand ich super, aber macht für mich ist es mehr immer so ein Lückenfiller gewesen.
Ich finde das gut, dass Publisher unseren Podcast offensichtlich nie hören, weil sonst müssten wir irgendwie schon aus 800 Musterverteilern gestrichen worden sein.
Aber Daxa mit dieser Zelda-Mechanik?
Ja, natürlich, so? Ja.
Ja, ich hab auch, ich wollte es immer nur mal.
Manche Spieler haben vermisst, dass so eine Melodie kommt, wenn man die Schatztruhen öffnet.
Ja, viele sagen ja genau, es ist Zelda für Erwachsene, aber sagen, das stimmt überhaupt nicht, ist völlig anders. ja, keine Ahnung, also irgendwie.
Also viele Leute
ich
sagen.
Ich weiß, mir fällt dazu einfach nichts ein.
Viele Leute sagen, oh, das ist Zelda für Erwachsene, nee, stimmt überhaupt gar nicht. Das sagen viele Leute, ja, so in einem Satz.
Ja,
widersprechen sich also,
ja. Hintereinander, die sagen es ja, und dann sagen sie, hey, ich habe mich geirrt, ja, stimmt ja gar nicht.
Mann. Die Leute sind alle so verwirrt. Ich habe noch gesehen, Metro Last Light. Ist ja, wie wir alle wissen, eine Fortsetzung von Metro 2033, aber nicht die Fortsetzung, die dieser russische Autor da geschrieben hat, sondern eben eine selbst ausgedachte
von den Jungs.
Und das sieht alles wieder sehr, sehr gut aus. Und ich meine, das ist was für Nils, denn der fand ja Metro 2033 so gut. Wir haben da die PC-Version gespielt, die war aber auch wieder so auf, jetzt möchte ich nicht so ein bisschen mimosenhaft klingen, aber die war halt irgendwie so extrem laut. Deswegen konnte man da eigentlich. Es war auch wieder das Übliche, durch U-Bahn-Schächte durchfahren. Erst wieder mit der Bahn ein bisschen, dann durch so ein größeres, ich glaube, Ölraffinerie. Und also sind ja immer so eine unterirdischen Industrieanlagen und sowas, durch die man da durchläuft. Und das hat man halt auch wieder gemacht mit einem Team von anderen russischen Typen zusammen, um dann am Ende irgendwie so ein Aufwiegler oder so einen anderen Tyrannen da zu abzuknallen. Das sah alles sehr aus wie Metro 2033 in noch geiler.
Nee, das soll ja jetzt richtig gut aussehen, grafisch.
Ja, das sah wirklich sehr, sehr impressive aus. War natürlich der PC und das hat diese ganzen DirectX 11 super Lichteffekte und sonst was. Aber das Dumme ist natürlich, dass der Abschnitt, der uns gezeigt wurde, also der Intro-Abschnitt ist ganz cool, weil der spielt draußen. Da siehst du eine Kamerafahrt so über diese nukleare, postnukleare Welt, wie die dann halt so die Häuser zeigen, die Autos und wie du halt siehst, dass das eben alles noch so dasteht, als ob so diese Bombe irgendwie gerade so mitten im
ja, das gab es im ersten auch, aber da sah scheiße aus, die Oberfläche.
Ja. Okay, also die sah jetzt auch gut aus auf dem PC, also ich weiß wie gesagt nicht, wie oft, ich denke mal, man wird öfter an die Oberfläche rauskommen als im ersten Teil. Aber ich denke mal, so die Grundspielmechaniken werden alle noch so erhalten sein. Und ich habe halt nicht gesehen, wie die 360 oder die PS3-Version aussah. Also ich würde sagen, bei den beiden Versionen merkt man dann weniger den großen Unterschied. Aber solange die ganzen Stärken des ersten Teils drin sind.
Ein paar Schwächen ausgemerzt, könnte gut werden.
Ja, also meiner Meinung nach vor allem halt diese komische Stealth-Mechanik raus, die so nicht so ganz funktioniert hat und vielleicht dieses Waffenaufrüstsystem so ein bisschen ändern, so mit diesen verschiedenen Munitionsarten oder.
Es gab zwei verschiedene Munitionsarten, ja. Militärmunition und
ja.
U-Bahn-Munition.
Ja, das ist
die super. Konnte man dann auch eintauschen, ja. Und handeln und Militärmunition war wertvoller, also durchschlagskräftiger war. Ja. Ich habe das mal weggegeben, die Militärmunition. Nicht einen Schuss verbraucht.
Dann gab es bei THQ natürlich noch die üblichen UFC und WWE irgendwas.
Ja, da war ja Jan so geflasht.
Ich war UFC, also ich war überrascht. Ich habe ja so gar nichts mit diesem Sport oder gar diesen Spielen so zu tun. Aber wir durften es fast einen Stunden lang
anzocken. Echt? Mir war es zu billig.
Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil echt anscheinend eine Menge Änderungen, wird viel mehr Wert auf diese Fußarbeit gelegt, die Kämpfer da an den Tag legen.
Ach, tatsächlich, ich dachte, das wäre nur ein zufälliges Motiv, weil das war mein Highlight, dieses riesengroße 10 Meter breite UFC-Plakat, ja. Wo man einfach nur sieht, wie so ein durchtrainierter schwarzer Kämpfer jemand anders mit seinem nackten Fuß voll in die Fresse tritt.
Das hat irgendwie eine geile Ästhetik.
Ja.
Das war ja ein schwarz-weiß aus, ja. Das sah aber irgendwie cool aus.
Also das
kann man sich irgendwie echt in eine Wohnung hängen. Ja.
Auch wenn man so Fußfetisch hat. Oder ja.
Also in your face.
Dann ist es also, besonders. Dann sollte man zum Schlafzimmer aufhängen.
Ja, also das fand ich cool.
Nee, also auf jeden Fall eine Menge geändert. Zum Beispiel die ganzen Charaktermodelle sind nicht einfach so, okay, wir haben hier jetzt so unser Rohmodell und...
Was? Unser Rohmodell?
Rohmodell.
Also okay.
Ein Wort Rohmodell.
Ein Rohmodell.
Ich hab's aber auch verstanden.
Danke, Nils. Die haben nicht einfach so, als weil sie nur anders umgeskinnt für die Charaktermodelle, sondern haben jeden einzelnen Typen komplett eingescannt und individuell halt nachgebaut, dass halt Fans da noch mehr von haben, wenn sie da nur in Shorts bekleidet in diesem Achteck da auf sich einprügeln.
Das stelle ich mir cool vor, weil ich habe den ersten Teil gezockt und da sahen die schon eigentlich ziemlich gut aus.
Ja, okay. Da haben sie auf jeden Fall also mal komplett jeden einzelnen individuell gemodelt. Hm. Haben auch das Lichtmodell komplett überarbeitet, dass das halt alles noch viel natürlicher aussieht, wenn die da kämpfen. Ansonsten, man wird die Einlaufszene editieren können, wenn du da irgendwas Besonderes haben willst.
Also Einlauf.
Eigene Musik.
Ja.
Das ist mir klar, dass du jetzt den Ententanz hören würdest.
Das wäre meine Einlaufmelodie. Ja. Weil dann ist der Gegner nämlich schon mal so in Sicherheit gelullt. Und dann aber BÄM!
Ja. Nee, dann denkt er einfach, oh Mann, ist das ein Spaß? Und dann haut er dir aufs Maul und denkst, ja, ist wirklich ein Spaß.
Nee, die größte Neuerung ist auf jeden Fall bei der Steuerung. Es wird zwei verschiedene Steuerungsmodelle geben. Einmal Pro und Amateur. Bei Amateur ist es halt vor allem bei diesen Transitions. Ich weiß nicht genau, was das, wie der deutsche Begriff, ob es da eine gibt für diesen Sport. Dass du die halt viel einfacher ausführen kannst. Du musst nur quasi den rechten Analogstick hoch und runter bewegen, während du im Pro-Steuerungsmodus. Nein, musst du halt eher sozusagen eine kreisende Bewegung dafür ausführen, also nach unten und dann halt quasi links oder rechts rum wieder in die Mitte bewegen, um da halt diese Transition auszuführen.
Eine Massagesimulator.
Ja. Kreisende Bewegung. Hast natürlich im Pro halt viel mehr Kontrolle und viel mehr Potenzial, in so eine Transition überhaupt zu kommen.
Super! Hat schon bei Fight Night so gut geklappt, haben glaube ich alle gehasst, diese Analogsteuerung.
Wo man
mit dem Analogsticks die Schläge machen konnte. Alle haben dann sofort umgestellt auf mit Tasten.
Ne? Na, sagen wir mal so, also diese Pro hast du vorher schon nicht gehabt. Hm. Und jetzt haben sie auch noch Amateur zu dir eingeführt, wo das ein bisschen einfacher ist, dass halt auch Anfänger damit sozusagen zurechtkommen.
Sowas brauche ich. Ich brauche zwei Knöpfe, so Schlag mit Hand in die
Leichter, Fresse. Leichter Schlag und starker Schlag.
Starker Schlag. Oder
und genau das ist auch neu. Vorher gab es nämlich nur so Quick Strikes, also dass du schnelle Schläge ausführen kannst, die aber halt relativ stark waren. Und jetzt sind diese Quick Strikes halt auch
schwächer.
Und was du jetzt auch machen kannst, dass du, wenn du eine Bewegung anfängst oder einen Schlag, du kannst ihn wieder abbrechen. Das heißt, du kannst antäuschen. Und das würde mir für noch mehr Strategien diese Kämpfe geben. Ja, ansonsten in der Halbzeit, was ich ganz cool fand, kriegst du vom Spiel Ratschläge, kriegst du so, was du besser machen kannst, was du gut gemacht hast.
Vergiss es.
Ja, meistens
auch was anderes.
Ich schmeiß das Handtuch so. Ich kann das nicht mehr ansehen.
Komm, das ist kein
Gib auf, eine Hinrichtung.
Und du kannst halt auch ausweichen, auch zum Beispiel am Boden, wenn dich der Typ auf den Boden geschmissen hat und beginnt auf dich einzuprügeln, kannst du mit deinem Kopf auch noch so ausweichen, dass der Typ ins Leere haut. Und wenn du das, glaube ich, 3-4 Mal...
So bestreite ich schon mein ganzes Leben. Immer den Kopf zur Seite nehmen.
Wenn du am Boden liegst.
Wenn du das jetzt ein paar Mal machst, kriegst du halt eine Chance, dich halt wieder zu befreien und wieder aufzustehen.
Oder mit dem Gesicht den Schlag abzuwehren.
Das ist eine patentierte Technik.
Das darf man aber nur 10-mal im Leben ausführen. Das
irritiert den Gegner aber unheimlich.
Dein Gesicht immer so.
Er will im Baumtreffer landen, aber zack, bist du mit deinem Gesicht wieder da.
Verdammt, was macht der?
Was auch noch neu war, dass wenn du diese Submissions auslöst, sprich, wenn du jemanden da auf dem Boden festhältst, um ihn dann halt endgültig K.O. zu schlagen, taucht so ein Octagon-Menü auf, also auch wieder so ein achteckiges Menü. Mhm.
Für Nicht-Lateiner Okta.
Ich weiß, was ein Octagon ist.
Ja. Achtecke, deswegen auch komm. Octopus.
Weil ja, dann erzähl mal weiter.
Octopus oder Octopus, wie die
Pfeffer schon sagen. Sind dann halt zwei Balken für jeden Spieler.
Ja.
Das ist eine achtbeinige Katze gewesen.
Riecht auch so.
Zumindest in diesem
Octopus, war ein James-Bond-Film.
Ja, so ein Jupsi ist ganz toll.
Ja, ich glaube, wurde bei letztens so eine Katze gefunden, die hat 8 Beine gehabt.
Vielleicht war es auch nur 2.
Nein, es war eine siamesische Katze.
Es waren 2.
2 zusammengewachsene, ja. Aber mit einem Kopf nur. Und die hatte 8 Beine.
Das ist aber praktisch.
Ja, Spider-Cat.
Damit diesen Mensch-Hund-Hybriden. Den nein, ich auch.
Eins noch für die UFC 3 und dann
müssen wir. Doch, Katzen, die in Flaschen gezüchtet werden.
Ja, damit sie klein bleiben.
Ja, aber das ist nur ein Fake.
Ja, in China.
Ja,
und zwar du. Hast du bei diesem Submission-Menü erst dann halt, jeder haben beide Spieler einen Balken, in dem sie quasi in diesem Achteck hin und her jagen müssen. Und der oben liegt, muss versuchen, den anderen Balken in diesem Achteck zu erwischen. Und wenn er das halt schafft nach diesem nach einer gewissen Zeit, dann ist diese Submission halt erfolgreich. Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel halt. Das ist
kein Sport für mich, ich liege lieber unten.
Sub heißt übrigens auch unter, als auch Latein. Ja.
Wie bitte?
Oder?
Ja,
Sub
unter. Ja.
Heißt
ja. Ja.
Klang super.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist suboptimal.
Ja.
So. Ja. Oder Submarine. Also,
ja, ja.
Oder Subway.
Ja.
Ja. Ja. Sub des Tages.
Ja, ja. Genau.
Ja.
Unten des Tages?
Das genau, wie eigentlich auch Inter.
Mann, die Zeit verfliegt wie ein Flugzeug, wenn man über UFC redet. Schön, THQ, das war's. Dann sind wir jetzt bei Ubisoft, hatten wir ja schon angeteasert. Ja, also Saskia ist bestimmt noch kalt. Ja. Ist dir immer noch kalt?
Nee, nicht mehr.
Ist dir warm, wa?
Verstehst du nicht, warum es immer warm ist?
Ja.
Gestern habe ich dann eine kurze Hose an.
Ja,
und nichts obenrum.
Ja.
Und dann ist es kalt und es regnet und jetzt ist es warm und ich habe Stiefel an.
Ja, also wirklich. Das war nichts obenrum gestern.
Ach so, oh Gott.
Ja.
Irgendwas ist da in Augenwinkeln aufgeblitzt.
Machst du das Fenster jetzt zu?
Ja, Ubisoft, wir sind Heimat der Heimkonsolen, deswegen nur ganz kurz, 2170, sieht geil aus, freue mich drauf, hat 3 coole Fraktionen.
2070.
2070, genau. Was habe ich gesagt?
21.
Nein, 2070, sonst wäre die Version nicht neu. Nee, 2170 sieht geil aus, vor allem optisch. Und das ist auch für Saskia ein Spiel, weil man kann ja da eben so es gibt halt so 2 Fraktionen, einmal so diese Industriefraktion, die immer die Umwelt zerstört und alles kaputt macht und Ressourcen ausbeutet. Ja. Und dann gibt es so die Öko-Fraktion, die immer schön mit Windrädern und all sowas arbeitet.
Also Saskia wird dann die Industriefraktion.
Ja, ja, genau. Man fragt sich immer so am Anfang, warum man eigentlich diese Arschloch-Fraktion spielen sollte, da diese Industriefraktion. Aber im späteren Verlauf müssen dann beide Fraktionen zusammenarbeiten und dann lernen die Industriellen auch, dass man irgendwie so Müll recyceln kann und also was.
Nicht in Gift, immer ins Meer fließen.
Genau, und im Meer ist ein gutes Stichwort, bei 2070 gibt es eben noch so eine Fraktion, die ist halt unter dem Wasser, die haben so Unterwasserbasen, da kann man so, also nicht in die Fraktion, aber du kannst halt auch dein Reich unter Wasser expandieren, indem du unter Wasser zum Beispiel Methane oder sowas abbaust. Und dann siehst du halt so richtig eine kleine Kamerafahrt, wie es unter Wasser geht, dann kannst du halt auch noch Sachen. Sieht sehr hübsch aus, das ganze Kampfsystem ist auch ein bisschen strategischer geworden, also hast jetzt mehr das Gefühl, wieder direkt wie in so einem Echtzeitstrategiespiel die Kontrolle über die Einheiten zu haben. Das ist sehr schön. Falls ihr euch jetzt wundert, das Rauschen im Hintergrund, was so alle unsere Stimmen überlagert, das ist die Klimaanlage, die jetzt hier noch
in den letzten Minuten
des Podcasts aufgemacht
wurde. Aber so läuft es doch gar nicht.
Klimaanlage an, ich soll wieder heim.
Mal gucken, genau. Aber wie gesagt, 2070 Anno, ich fand's super hübsch, aber
keine Konsolenpläne.
Keine Konsolenpläne. Konsolenpläne Schade haben eigentlich. Aber Far Cry 3 und Ghost Recon Future Soldier und Assassin's Creed Revelations.
Meinst du so? Ja. Ja. Wie der Silent Hill Film.
Ich glaube, Jan war es bei Far Cry 3 drin, oder?
Ja, und war präsentationstechnisch die größte Enttäuschung. War zwar Jamie Kinder, einer der Entwickler, aber das Einzige, was sie dort gezeigt haben, war ein Video der alternativen E3-Demo. Und er hat wieder so getan, als wäre er
das Spiel. Haben wir auch schon gehabt, mal.
Ja, deswegen der alternative E3-Demo.
Vor der E3?
Es war halt dieser Trailer, nach der E3 hieß es ja, die Demo wäre ganz schön gewalttätig und wo sind da das Open World und die verschiedenen Möglichkeiten. Kam das zweite Video raus, wo er dann mit dem Sniper-Gewehr
erst schleichen tut.
Genau, und das war das einfach nochmal und er hat so getan, als würde er spielen, also sprich war eine selbstablaufende Demo und hat auch dann nichts weiter dazu gesagt. Außer das Übliche, was man schon kannte, ja.
Cooler Typ.
Ja, top.
Ja, also das ist aber grundsätzlich auch ein Spiel, wo uns zum Beispiel nicht viel einfällt, war bei Darkseid das nicht anders. Hat eine Demo gezeigt, so wie das Spiel läuft. Und ja
aber das war halt sogar schon das, was man schon vor Wochen halt als Video veröffentlicht hat. Mhm. Und das fand ich dann erst recht ein bisschen, hat auch nichts weiter verraten, gar nichts. Wie üblich, es sind alle verrückt auf der Insel. Sah geil aus, klar, keine Frage. Aber mein Gott, das sah man auch schon im Video.
Inseln sind der neue Zweite Weltkrieg.
Mhm.
Also Dead Island, Tomb Raider. Risen 2, auch auf Inseln. Ubisoft, wie gesagt, auch Ghost Recon Future Soldier. Das Spiel hatte ja auch schon eine krasse Geschichte hinter sich, weil es ja auch schon seit 50 Jahren in der Entwicklung ist, dann vor 2 Jahren nochmal komplett geändert worden. So, jetzt ist es halt eben deutlich actionlastiger geworden. Spielt sich halt eben. Also du musst da nicht mehr so ganz taktisch vorgehen, du kannst auch ein bisschen mehr Schüsse einstecken und plus du hast halt diese super Hightech-Ausrüstung halt wieder mit irgendwelchen Drohnen, die du einsetzen kannst, Roboter, mit denen du rumfahren kannst, so wieder wie bei Call of Duty mit kleinen ferngesteuerten Autos, wo du so erkundschaften kannst und du hast halt natürlich zu allem Überfluss selber auch noch so einen Tarnanzug, der dich halt so Predator-mäßig unsichtbar macht, das heißt, wenn du also ganz nah an Gegner dran bist oder wenn sie genau in deine Richtung gucken, können sie dich zwar schon sehen, weil du halt so ein bisschen flimmerst und so, aber die meisten Missionen beginnst du natürlich so, dass du irgendwo so ein feindliches Camp oder Lager hast und dann schleißt du dich da erstmal mit all deinen Mann, bist ja immer zu viert unterwegs, schöne Position und dann wird dann so auf zeitgleich synchron erstmal alle ausgeknipst. Dann kannst du halt, wenn du mit anderen Leuten spielst, natürlich über Headset und so dich gut koordinieren. Wenn du alleine spielst, dann sind das eben 3 KI-Kumpels, denen du noch so Befehle geben kannst. Hier schalt du den Typen da rechts aus, ich den links. Und das Ganze dann halt wieder ganz cool gescripteten Missionen, wo du zum Beispiel auch mal so ein Flugzeug abfangen musst, was gerade so im Start begriffen ist. Also auch das hat dann wieder so an Uncharted erinnert oder so, wo es ja auch so eine ähnliche so ein Level gibt. Sah ganz gut aus, aber auch Ghost Recon hat so, dadurch, dass sie halt so, es ist so wie bei Splinter Cell Conviction hat ja auch wenig Splinter Cell Fans glücklich gemacht. Hat dafür vielleicht ein paar neue Fans gefunden, aber die alten fanden halt Splinter Cell Conviction viel zu actionlastig und viel zu wenig Stealth und viel zu wenig Schleichen. Und bei Ghost Recon könnte das sein, dass die alten Ghost Recon Fans das auch als zu actionlastig empfinden. Natürlich, wenn du dich immer tarnen kannst und damit rumschleichen kannst, dann kommt halt so ein bisschen die Gefahr des Crysis 2 Spielprinzips raus. So. Ja, tarn, schießen. Und das hindert dann so ein bisschen die Dynamik. Nichtsdestotrotz wird es bestimmt einen ganz guten Multiplayer- und Koop-Modus haben, aber es kommt halt auch erst nächstes Jahr raus und bis dahin wird man sehen, halt, wie hoch die Messlatte ist, die Battlefield 3 und Modern Warfare 3 gelegt haben. Und wie gut dann Ghost Recon noch mitschwimmen kann. Die Hochzeiten von Ghost Recon waren zu einer Zeit, wo es noch gar kein Modern Warfare gab, darf man nicht vergessen. Es gab zwar schon Call of Duty, aber es gab kein Modern Warfare. Und diese krasse Shooter-Übermacht, die gab es zu den Zeiten noch gar nicht. Da war so Ghost Recon und Rainbow Six waren so immer die so Militär-Shooter, die Koop und Netzwerk basiert ganz gut waren. Das Feld hat sich natürlich ein bisschen geändert. Wer von euch hat Assassin's Creed gesehen?
Ich, ja. Aber war auch eine eher, sagen wir mal so, sie machen keine Experimente bei Assassin's Creed. Die Fans kriegen das, was sie wollen. Die Bombenbastelmechanik ist eher so, mein Gott, man hätte, glaube ich, die unterschiedlichen Bombentypen einfach auch einsammeln können oder kaufen können. Das Herstellen ist jetzt nicht so spannend. Du hast verschiedene Zutaten, da ist heute auch dann das kommentierte Video dazu erschienen, genau das, was sie uns gezeigt haben. Wir mussten, wir saßen mit den anderen Journalisten oder Fachbesuchern, haben die Kopfhörer aufgekriegt, haben das Video gekriegt, nur den Kommentar haben wir halt live von einem der Entwickler bekommen. Und das ist jetzt als fertiges Video. Es ist halt so ein verschneites Bergdorf, eine Schneelandschaft.
Oh, so was ganz Neues bei Assassin's
Creed. Ja. Ja, aber es treibt halt die Story halt so irgendwie voran. Es ist halt, er ist in dem Moment schwer verletzt.
Das war ja nicht ironisch gemeint von Saskia, das war jetzt ernst gemeint.
Ja, das ist auch cool. Ja. Also, ich find's cool.
Aber kannst du auch, das Video ist jetzt draußen. Findest du auch nachher in den News. Und deshalb, wie er halt seine üblichen Mechaniken halt macht, die er halt so drauf hat. Und das Bombenmischen, du hast halt verschiedene Inkredenzien, die du machen kannst, verschiedene Höhlen, verschiedenartige Sprengpulver, das unterschiedliche Wirkungen hat, und die kannst du halt taktisch einsetzen, um halt Meere auszuschalten, kannst sie auch als sozusagen Mine benutzen, sprich, du kannst einen toten Soldaten sozusagen präparieren, wenn die Wachen ankommen, sehen, gucken, was ist mit dem, und packen ihn an, geht deine Granate hoch und schaltest die auch aus.
Oder der platzt nicht, oder?
Nee. So brutal, wie du es gerne hättest, wird es nicht.
Total unrealistisch.
Die Frage ist, weiß Ubisoft mehr als wir? Denn ich meine, Assassin's Creed, wie gesagt, jetzt ist nochmal mit Ezio und Altair. Und das heißt ja nicht Assassin's Creed 3 oder so, das heißt ja nur Revelations, bringt aber trotzdem schon diese Trilogie um Ezio und Altair zum Ende. Viele behaupten ja, dass das nächste Assassin's Creed 3 schon für Next Gen entwickelt wird und deswegen ja auch so wenig, also wenn man sich Assassin's Creed Revelations anguckt, dann ist da ja kein grafischer Quantensprung drin zu Brotherhood. Und manche Schauplätze, auch wenn sie sich immer ändern und das dann nicht mehr Italien ist, sondern wieder irgendwie, was weiß ich,
kommt so kalt. Ich habe doch wieder mehr Abwechslung.
Das ja, wird schon drin sein. Aber ich bin gespannt, ob die schon seit 2-3 Jahren irgendwie 100 Leute bei Ubisoft Montreal eigentlich schon an Assassin's Creed 3 arbeiten,
ja,
was dann irgendwie im 18. Jahrhundert spielt oder so.
Das wäre cool. Schon.
Weil wenn man so Assassin's Creed so als Teig nimmt, dann ist er jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr dünn ausgewalzt. Also noch mehr ja. Ezio und
dann
so
rein
die Leute. Genau, dann reißt
es. Es wirkt ja auch so ein bisschen. Ja, Ezio, dann nehmen wir nochmal. Ja. Assassin's Creed 2 war ja eigentlich abgeschlossen.
Ja. Und dann, das ist halt die Schießpulver halt jetzt überhaupt. Es ist so, welche Zeit kommt jetzt danach? Machen Sie diesen Schritt?
Französische Revolution.
Ja, das sagen ja viele, ja.
Das wäre auch richtig geil.
Würde sich anbieten.
Aber ob du dann immer noch so auf alle Häuser hochklettern kannst, aber kannst du eigentlich immer,
ja. Hauptsache, ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass wenn die einen neuen Teil machen, dass dann wenigstens die Soldaten nicht mehr so gut klettern können, wie der beste Assassine der Welt.
Ja.
Also, aber das stimmt. Wird wahrscheinlich wohl nie irgendwie, ich meine, die können sich halt was einfallen lassen, damit, dass, keine Ahnung, können die halt um die Ecke schießen oder was, also die können nicht so klettern. Ja.
Stimmt, das war bist ja meistens. Aber immer gut war auch immer dieses so, du bist in eine Ecke gerannt in eins dieser Fluchthäuschen rein und dann haben sie sofort wieder so, das ist wohl weg. Keiner kommt in dieses Häuschen rein oder so.
Ich glaube, so diesen Kartonscharm
ja, von Metal Gear Solid, ja. Nee, das ist. Aber wir wollen es ja alle spielen, wir wollen ja wissen, wie die Story weitergeht. Dann immerhin ist ja unsere Freundin gestorben, ne?
Ja. Spoiler!
So, Entschuldigung, wer will denn jetzt noch
Revelations anfangen?
Ein Jahr ist vorbei.
Ja, ist jetzt zu spät. Was ja, die Tussi stirbt.
Sie ist ja
nicht. Am Ende stichst du die ab, ja.
Ja, aber sie
als nicht, Desmond, aber.
Als Desmond, aber sie ist ja nicht wirklich richtig. Also, sie stirbt ja, oder?
Man weiß es nicht. Man geht davon aus, dass sie tot ist, weil sie auch umfallen tut.
Ja.
Und, glaube ich, auch einer sagt, ruf sie in den Krankenwagen. Und das hörst du, glaube ich, nur noch im Abspann, nämlich, glaube ich, hörst du das nur noch, wie die so sagen. Ja, er ruft den Notarzt, bla bla bla.
Aber zwischendurch gibt es auch diese komische Geistergottwesen, irgendwie so, die dann den Spieler selbst ansprechen.
Ja,
irgendwie.
Die Minerva, oder?
Ja, so genau.
Minerva war, glaube ich, die Göttin der Weisheit.
Schau mir diese Fragen an, die spoilert mich gerade. Ich bin bei Assassin's Creed 2.
Tja.
Du wirst überrascht sein, was am Ende passiert.
Ja, du kommst dann noch in so ein Universum und dann redet die mit dir.
Ja,
nicht mehr mit dem Ezio oder Desmond.
Ja, das war ziemlich gruselig.
Ja. Und er sagt dann auch so verwirrt, ja, mit wem redest du denn?
Mit dem Spieler. Ja. Sagt er nicht, aber so kommt es rüber. Also genau, ist cool. Jo. Ubisoft, Tim und Struppi. Gut, zwei Sätze zu Tim und Struppi.
Lustig.
Erster Satz?
Das ist
kein Satz. Das ist kein Satz.
Nein, familienfreundlich, Jump'n'Run, Koop.
Wie bindest du deine Sätze? Kleiner Spickzettel, Subjekt, Prädikat, Objekt.
Ja, beleidigend Alter.
Okay.
Nein, wird auf jeden Fall sehr familienfreundlich, humorvoll.
Und Koop zu zweit, man kann entweder Hedog sein oder Tim.
Na, man kann noch mehr sein, auch Schulz und Schulz kann man spielen.
Ah, cool.
Struppi plus schwarze Kopie von Struppi.
Ja, Black Struppi.
Ja.
So wie der Dark Mario.
Ja, 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 ein böser Zwilling.
Jeder hat einen bösen.
Ja.
Mhm. Jeder hat einen bösen Zwilling, nur Uwe Boll hat einen guten. So, ich weiß, von wem ich den jetzt geklaut habe. Ich glaube, von meinem Bruder.
War aber witzig.
Ja.
Kompliment an den Bruder. Driver haben sie auch noch gezeigt, aber das können wir ja alle nächste Woche besprechen, wenn das Spiel da ist. Oder übernächste Woche.
Oder freuen uns alle
total. Gott beschütze uns. Und ja, das war es eigentlich von Ubisoft. Ja, Rayman hatten sie natürlich auch noch, das Neue.
Aber nur eine kurze Frage, Tim und Struppi, hat das Potenzial oder ist es einfach nur so eine Filmversoftung? Das sah nämlich so niedlich aus irgendwie.
Ja,
und Tim und Struppi ist cool.
Also es ist keine schlechte, es wird keine schlechte kein schlechtes Filmlizenzspiel, so ist es nicht.
Die Frage ist erst, ob der Filmpotenzial hat, und das hat ja gleich null Potenzial.
Ja,
das ist ja lustig. Dieser Charme von diesen ist auf jeden Fall halten. Es ist halt sehr slapstickhaft, wenn dort Gewalt stattfindet.
Aber das Comic ist halt nur in Europa bekannt. Und das kennt kein Mensch in den USA, kennt Tintin oder wie auch das heißt.
Rintintin.
Ja, das heißt nur Tintin.
Also das französische Original heißt Rintintin war doch, glaube ich, der mit dem Schäferhund.
Ja, genau. Das war da. Ja.
Rantan.
Ja, nicht zu verwechseln mit Rantanplan.
Ja, das ist schon wieder Rantan. Ja.
Nein, das könnte auf jeden Fall für Gelegenheitsspieler, also für ein reines Hardcore-Spieler, so, die halt Call of Duty spielen, so, würde das nichts.
Nee.
Dafür ist es viel, es ist sehr kindgerecht.
Ich kenne Call of Duty Spieler, die spielen auch Mario.
Oder Lego Star Wars.
Ja.
Ja.
Oder The Blob.
Ja, auf jeden Fall, vor allem im Koop hast du halt wirklich gute Möglichkeiten und musst auch sehr stark zusammenarbeiten, um die kleinen Rätsel zu lösen. Hast du oftmals im Singleplayer hast du mehrere Wege, wie du halt ans Levelende kommst.
Tja. Das war Ubisoft. Da waren wir unter anderem noch bei Rockstar, da hat es natürlich richtig die Hütte geregnet, weil GTA 5 wurde gezeigt, dann haben sie noch
Neues Midnight Club.
Midnight Club gezeigt, genau.
Aber es war ja alles noch ein Embargo.
Ja,
no,
ja.
Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption 2 sah nicht schlecht aus, spielte in der Zukunft.
Hattest du was von Sable Rider irgendwie?
Ja.
Brave Star.
Ja. GTA 5 wirklich sehr überzeugend. Hat uns grafisch auch gut gefallen.
Ja, es ist ja Nonplusultra.
Ja,
also
ja.
Besser geht's ja nicht mehr.
Ja, ist natürlich alles gelogen. Rockstar hatte gar nichts. Das Einzige, was Rockstar gezeigt hat, war die PC-Version von L.A. Noire. Da werden sich die PC-Spieler auch sagen, danke, Red Dead Redemption hätte uns erstmal gereicht. Aber das ist ja irgendwie noch lange nicht in Sicht für den PC, aber halt eben L.A. Noire. Und da ist natürlich die PC-Version profitiert wie immer von der Leistungsfähigkeit des PCs. Und außerdem hat die PC-Version natürlich auch noch 3D-Unterstützung.
Übrigens kam eher vor S&T normalerweise.
Ja, ich wollte ja nur, weil ich jetzt sozusagen, jetzt bin ich bei der Resteverwertung. Alphabetisch muss das nicht immer korrekt sein. Was zum Beispiel auch noch am Ende ist, ist 2K Games.
Was heißt Resteverwertung? Also das fand ich auch mit am geilsten, weil die haben Borderlands 2 gezeigt.
Alphabetisch nur Resteverwertung, weil mit 2K Games ist man halt so, weißt du, das ist nicht Bestandteil des Alphabets.
Nein,
mit Zahlen fängt man an.
Ja, aber nicht mit.
Oder
Ende. Das ist eine 2. Ja, mit Zahlen fängt man an, das ist richtig. Aber deswegen, jetzt kommen sozusagen die noch übrig sind. Also der Rest vom Schützenfest.
So.
Und das ist für Oscar eben das Highlight, Borderlands 2. Für unsere Leser nicht, wie die Abrufzahlen der Borderlands 2-Forscher beweisen.
Ja, irgendwie schon. Komisch, ich wundere mich.
Aber
ja, ich glaube auch. Nee, aber Borderlands 2 war für mich einfach das Highlight,
wer
weil man.
Ich.
Ah, ja, aber das war für mich.
Du erst, wenn sie klicken.
Ja. Ja, aber sie klicken ja nicht weiter.
Ich warte noch, bis ihr alle euren Senf losgelassen habt, und dann rede ich auch. Dann will ich kaum unterbrochen werden. Aber jetzt seid ihr fertig, ja? Das ist
ja
schön.
Ja, das
einen habe ich noch nicht.
Ah, es ist so mühsam. Nee, aber das war für mich das Highlight, weil man hat ja vor der Gamescom nur diesen Teaser gesehen, die 30 Sekunden. Man, vorher wusste man nicht mehr als das, was auf dem Papier stand, also ein paar Details, zwei Infos zum Spiel. Und es war schön, das mal in Bewegung zu sehen. Das sieht halt super geil aus. Also das ist halt so richtig schön satt, kräftig. Und ich stehe auch auf diesen Cell-Shading-Look. Also ich bin ein absoluter Fan davon. Und ich habe
die einzige Überraschung, wenn man es genau nimmt, der Gamescom, oder?
Also ja, also ich wüsste jetzt nicht, was mich sonst überrascht hätte.
Ja. Was also, auch nicht schon auf E3 gezeigt worden ist.
Oder? Ja, oder genau.
Oder natürlich hier Dishonored, ja.
Ja, okay, das hast du ja gesehen, ja. Aber bei
Borderlands... Dann Elisha Dye. Das findest du jetzt besser.
Ja, aber im Grunde wusste ich ja, was mich da erwartet. Also es war jetzt irgendwie nicht so... Also bei Borderlands ist es halt wirklich so, da hatte ich wirklich das Gefühl, okay, da, jetzt hat es gelohnt, dass man bei so einer Messe ist. Weil das war wirklich mal exklusiv, ja. Und wie gesagt, die haben halt die KI verbessert. Die handelt jetzt einfach viel komplexer. Die nutzen die Umgebung, gehen in Deckung, weil im ersten Teil war es wirklich so, die standen irgendwo rum, dann haben sie dich gesehen und dann sind sie ja auf dich zugelaufen, sind vor dir stehen geblieben, haben geschossen und haben sich höchstens nochmal einen Schritt nach links, nach rechts bewegt und das war's. Und wie gesagt, jetzt gehen sie halt in Deckung und registrieren auch, dass sie Schaden haben. Und wie gesagt, die haben halt diese ganze Steifheit jetzt aus dem Spiel rausgenommen. Also die Gegner fallen jetzt auch um. Das war vorher nicht so. Die standen einfach da und haben es geschluckt. Mhm. Und kann auch manchmal vom Vorteil sein, wenn es einfach geschluckt wird. Aber nee, und jetzt wirkt es halt einfach alles hier sehr viel lebendiger. Auch bei den Gebäuden so hat sich irgendwas bewegt. So die Fahnen haben geweht oder wenn da so Maschinen waren, hat es halt wirklich gedampft oder welche Kolben haben sich gedreht und so. Und das ist halt wirklich ganz cool. Das ist so die konsequente Weiterführung und ich finde es auch ganz geil, weil den ersten Teil habe ich gespielt, von Anfang bis Ende nur im Chor. Und,
mit immer Fremden oder mit Bekannten?
Nee, mit einem Kumpel von mir, der halt auch Bock drauf hatte.
Einmal Zweierkoop oder was?
Genau, zu zweit. Und ja, also ich fand es super. Also ich fand es halt war so richtig schön erfüllendes Koop-Erlebnis. Und deswegen habe ich auch Bock auf den zweiten Teil und das wird wieder auch voller Koop-Knaller. Also das ist für mich so der Inbegriff von Koop. Mhm. Das ist echt ein super geiles Teil. Und wie gesagt, das ist auch super mit den Waffen. Gibt es wieder unzählige, wo man auf die Werte achten kann. Und es gibt jetzt auch Banditenwaffen. Es gibt mehr Fahrzeuge, es ist immer noch genauso lustig, also das ist, wie gesagt, die Ideen super abgefahren, da war, wie gesagt, so eine Mondbasis und da wirst du von Robotern attackiert, die von dieser Mondbasis zu dir auf die Erde, nach Pandora, zu diesem Land da, Grenzgebiet geschossen werden und es ist halt einfach cool, also irgendwie auch so eine Idee epischer einfach und ja, hat mir sehr gut gefallen.
Cool. Freut man sich drauf. Aber auch jetzt 2012 frühestens.
Oder? Ja, genau.
Ist. Darkness 2 gab es auch zu sehen noch bei 2K Games, genau.
Genau, also für Darkness 2 habe ich mir jetzt auch extra nochmal den Vorgänger geholt, um das mal vergleichen zu können, weil ich fand den zweiten Teil sehr, sehr geil. Also das war für mich zum Beispiel auch so ein Flash-Erlebnis bei dieser Messe, weil ich hatte mit so Darkness eigentlich jetzt auch nicht viel am Hut und dachte, okay, ein Shooter und so und wie gesagt, man ist ja schon von den Shootern einfach gesättigt.
Ja, und vor allem jeder, der den ersten Teil gespielt hat, fand den meistens auch sehr, sehr geil, also...
Genau, also das habe ich auch mitbekommen, dass viele Leute eben auch drauf geschworen haben, eben wie auch Nils hier bei uns in der Redaktion.
Ja, ich auch.
Und viele hatten sich ja im Vorfeld schon, waren skeptisch wegen des neuen Stils, weil er jetzt ja comichafter ist. Ich fand es aber ganz geil. Wie gesagt, ich bin da halt unvoreingenommen, weil ich das vorher nicht gespielt habe. Und ich finde, die Art des Realismus und dieser Cell-Shading-Look, die nähern sich relativ gut an, dass es nicht zu comichaft ist, und realistisch aussieht, aber nicht so super realistisch wie eben im ersten Teil. Mhm. Aber ich fand es trotzdem halt ziemlich cool und das Geile war, die Anfangssequenz, die hat mich einfach sofort mitgerissen, weil man geht so in so ein Restaurant rein und da ist so mit einem Kumpel, glaube ich, zusammen und der erzählt so ein bisschen was. Oder es war ein Kellner, der an einen Tisch geleitet, ich weiß nicht mehr. Und da wird ein bisschen gequatscht, du gehst so durch, hey, wie geht's und so und siehst die Leute, die da am Tisch sitzen. Und dann setzt du dich so zu zwei Ladies so am Tisch, die du irgendwie, keine Ahnung, woher du die kennst. Und die quatschen und auf einmal kriegt die, du sitzt so richtig, also die ist richtig nah an dir dran, auf einmal kriegt die einen Kopfschuss und klatscht genau vor ihr auf den Tisch, ja. Und das Blut spritzt schon mal und auf einmal kommt so ein Auto da reingefahren, ja.
Ja, Spider-Man.
Und ja, genau so kann man sich das vorstellen. Aber das war super geil inszeniert, das erwischt dich voll. Du kommst dann auch kurz, verlierst das Bewusstsein, machst wieder auf. Und er ist so...
Aber auch in der Präsentation.
Und
das ist nicht im Spiel passiert. Was da passiert?
Ja, da kam einer von hinten wie so ein Nackenschlag. Wo bin ich? Oh!
Die Gamescom war vorbei.
Alles war leer.
Was gemacht in einem weißen Raum allein.
Ja, genau. Und wurde wieder von Activision getestet.
Nee, aber und das war aber super geil inszeniert, einfach auch glaubhaft. Und das Coole war, jetzt habe ich ja, wie gesagt, den Vorgänger gespielt und ich habe mich sofort wieder daran erinnert gefühlt, was ich da erlebt habe. Diese Restaurantszene, das ist ja beim ersten Teil diese Autofahrt.
Ach ja, im Intro wurden noch die Credits durchgelaufen.
Genau, und wo du da diese
Schießerei machst und dann
mit der Polizei lieferst, genau, diese Verfolgungsjagd. Und es hatte genau denselben Geist so, also das ist so irgendwie
sofort gefesselt, man ist sofort
drin. Ja, aber auch wie das so inszeniert war und so alles. Und wie
gesagt, total
cineastisch. Diese Dynamik und so, und das ist schon geil. Und genauso war es halt im zweiten Teil auch. Ich glaube, das Einzige, womit man sich halt anfreunden muss, ist einfach dieser Look. Aber das ist auch halt geil, diese Darkness zu steuern, ja. Also du kannst ja damit, du kannst erstens, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil auch so war, zum Beispiel war da eine Szene, da konntest du so Metallstangen nehmen und dann, also mit der Darkness, und die haben es dann halt auf die Gegner geschleudert und dann hast du ja auch an der Wand da festgenagelt, ja. Und du konntest die auch direkt so packen und dann zerfetzen und so, hast du Oberkörper erstmal abgetrennt und da geht es ordentlich zur Sache, aber irgendwie ist es einfach fett gemacht so. Also das ist wirklich, das hat, wie es bei manchen Spielen eben fehlt, diesen Impact. Also du hast wirklich das Gefühl, oh, da...
Man fühlt sich mächtig,
ja. Ja, also man
erstmal... Spiel ist ja an mir komplett vorbeigezogen.
Ja. Musst du noch nachmachen. Ja, ging mir aber genauso auf. Also Darkness 2, ey, wirklich, also hat mich richtig geflasht. So. Und du gehst da so durch und die Darkness, das sind ja zwei wie so eine Schlangen, die immer so ins Bild reinragen. Und die fauchen auch immer so rum und
entwinden sich auch so gegenseitig um die Herzen und so, wenn man die rausbeißt.
Genau, und
beißen sich. Ich weiß nicht, ob es auch mal gibt. Also das war ja so das größte Problem für den ersten Teil. Dieses so, dass man halt Energie und dadurch gesammelt hat, dass man den Gegnern immer die Herzen so mit den Schlangen
raus. Ja, das ist immer noch.
Und dann haben sich die Schlangen immer so gestritten um das Herz. Und dann ist immer
so... Ja, und das ist halt echt cool. Schilder, und
Seelen, oder?
Schillerman.
Ja, war doch Seelen, oder? Seelen, oder? Die der gesammelt hat.
Hast du nicht, ich glaube, du hast auch Herzen ausgerissen, ja, oder? Das war ja auch
du warst so ein schwarzer Voodoo-Typ, oder?
Ja, genau.
So, Shadowman?
Mit so
für den N64 noch, ne?
Nee. Ich glaube, auch für den Dreamcast.
Oder für die PlayStation 1.
Oder PlayStation? Ja, ich weiß es nicht mehr. Okay, irgendwie sowas.
Ich glaube, es gab es auf mehrere, glaube ich.
Das kam aber so aus der Zeit, wo es auch Legacy of Kain Soul Reaver war.
Genau,
war es
PS1.
Ja, PS1.
Achso, okay, gut, dann habe ich jetzt
gerade. Ich weiß nicht, weil vielleicht, wenn es so wäre, dann wäre
es. Aber es ist ein schlechter Vergleich.
Achso, okay. Ja.
Oh! Oder hast du Nils Fanherz getroffen?
Kennt ihr Shadowman? So ist es gar nicht.
Nee, ich hatte auch Shadowman gespielt, darum. Also.
Achso, du hast ja dann den Vergleich.
Keine Blutzähne.
Ja, was mir aber bei The Darkness noch sehr gut gefallen ist, einfach, und das habe ich oft das Problem bei Spielen, oder was heißt oft, aber es kommt immer mal vor, dass man nicht so richtig weiß, wo man lang muss. Das Problem hast du einfach bei dem Spiel überhaupt nicht so. Du wirst echt so super geschmeidig vorwärts geleitet, und das finde ich halt jetzt sehr geil. Also ich mag das. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium beim Spiel. Mhm. Und darauf achte ich sehr, und ich bin nie in der Sackgasse gelandet oder wusste jetzt nicht, wo es lang geht. Super geschmeidig, und also ich habe es eine halbe Stunde, habe ich die Demo gezockt, und ich hätte danach echt gern weitergemacht. Also das war wirklich cool.
Geil. Bioshock Infinite haben sie gar nichts gezeigt. Schade. hatten sie nur auf dem Showfloor draußen das Plakat, aber da gab es wohl nichts Neues.
Es wäre cool gewesen, wenn die Demo hätten spielen dürfen.
Oh ja.
Aber wozu?
Ja, also man hätte
zu früh.
Dann also machst du dir da eigentlich nur den Mund wässrig, weil du es willst ja eh haben.
Vibration.
Gut,
dein liebes Spielzeug.
Das ist aber das
kräftig.
Ja. Immer so im Schienmau.
Ja. Ja. Du hast ja vergessen, den Dildo
auszuschalten. Das ist doch noch nicht ruhig.
Ja, ich bin schon wie gewohnt. Vor allem ist es diesmal nicht der Arsch.
Aber es klingt aber auch echt nach der härtesten Stufe, die es so gibt bei solchen Geräten.
Aber er lässt dich locker.
Klingt wie so ein Dremel, so ein Bauwerkzeug.
Wahrscheinlich fällt es gerade gar keiner, weil
nee, das aber
jeder. Liebe Hörer, hier vibriert es ordentlich.
Der Boden. Ja, jetzt aber gut. Irgendwann muss man auch mal wissen, wann gut ist.
Ja. Siehst du, wenn der Meister spricht.
Ja.
Das klingt auch so ein bisschen so wie so, als ob das Handy kotzt.
Ja.
Als letztes bleibt eigentlich nur noch übrig Warner, und die hatten nur eine relativ offene Spieldemo von Batman Arkham City.
Hast du es gespielt?
Ja.
Ach stimmt, hast du erzählt.
Ja. Und aber es ist halt
das ist wieder so ein Spiel, was soll man sagen? Also die Spielwelt ist halt viel, viel größer geworden. Es spielt jetzt viel mehr eine Rolle, eben auch zu fliegen, weil man halt teilweise die Entfernung anders gar nicht zurücklegen kann so richtig. Du hast natürlich trotzdem kein Bettmobil, mit dem du durch die Gegend fahren kannst. Sondern oft
jetzt
klingst
haben
du dich,
aber schon ganz lange angekündigt.
Ja, oft klingst du dich halt mit deinem Haken an Hubschrauber an und fliegst dann, den benutzt du dann wie so eine Seilbahn und fliegst dann ein bisschen weiter. Du hast halt überall sehr viele Nebenmissionen, die du immer so erhaschen kannst. Oder einfach mal so, das gibt's ja auch, bei welchem Spiel das war, bei Infamous auch so, dass du so vorbeiläufst und dann siehst du, wie eine Frau überfallen wird. Dann kannst du das schnell erklären und dann kannst du da weitermachen in deiner Hauptmission. Und das, wie gesagt, es ist halt, es sieht halt, Kampfsystem ist nochmal geiler geworden. Du hast das Gefühl, es hat noch mehr Impact. Du hast noch mehr Kontrolle drüber. Ich fand ja zum Beispiel beim ersten Batman eigentlich diese Challenges unmöglich. Keine Ahnung, wer das so geschafft hat. So dieses so, setze jede Combo hintereinander ein oder sowas. Jetzt hast du das Gefühl, du kannst ein bisschen schneller, cool aussehende Combos aneinander rein. Wie gesagt, es ist so vieles, was man bis jetzt in der Demo gespielt hat, war eben nur mit Batman und nur halt dieser kleine Bereich von Arkham City, wo es dann in Richtung Two-Face geht, der dann im Rathaus da Geiseln genommen hat, wo dann, wenn man später auf Catwoman trifft. Das ist also noch recht früh im Spiel. Also man weiß noch gar nicht so viel von den anderen Sachen, so wie sich Catwoman halt spielt oder sowas. Konnte man da nicht ausprobieren. Aber es macht halt sehr viel Bock. Aber, kleine Einschränkung, das ist wie immer, wenn jemand das Spielprinzip so stark ändert, also ich meine, Arkham City war halt so sehr stark Bioshock Metroid-mäßig, so abgeschlossene Räume, man hat erst nach und nach diese einzelnen Flügel von Arkham Asylum freigeschaltet bekommen, so den botanischen Flügel und sowas, und die Level waren halt nicht so groß, aber es gab immer sehr, sehr viele Alternativwege, das Handy vibriert schon wieder. Das ist halt, in der Stadt ist das halt dadurch, dass du halt sehr viel über Dächer und so gehen kannst, kommt dann das nicht mehr so vor, nicht mehr so kompakt. Also du hast das Gefühl, du würdest da auch schnell den Überblick verlieren. Also das sind halt, Gotham City besteht aus sehr, sehr vielen leeren Häuserfassaden und halt immer mal wieder da, wo die Missionen sind, eben aus zum Beispiel Komplexen, so wie so ein Industriegeplex oder ein ehemaliges Gefängnis oder sowas. Aber die Stadt selber ist jetzt auch nicht so, dass du das wie bei GTA, da kannst du halt auch nicht in jedes Haus reingehen. Und deshalb wirkt es so ein bisschen so wie Kulisse und Staffage. Und das gibt halt so ein bisschen so diesen Widerspruch zu dem Arkham City, wo jeder Quadratzentimeter irgendwie mit Liebe voll detailliert war, wo es überall was
das
gab.
Das war ja das Beeindruckende auch. Ja. Ich habe es ja auch erst vor kurzem gespielt, die Eindrücke sind noch ganz frisch.
Ja.
Das war das, was mich so beeindruckt hat, dass wirklich jeder abgeschlossene Raum total detailliert war, total schön designt und
meistens
du überrascht warst.
Manchmal,
du hast manchmal Dinge entdeckt, wo du dann dachtest, hä, oh Gott, geil. Und auch wie sich die Welt im Laufe des Spiels verändert hat, mit dem dieser botanischen Dussi da.
Poison Ivy,
Die dann, wo dann auf einmal Arkham Asylum eben überall diese Ranken rauskam.
Ja. Und, war so eine Saskia, das Batman-Universum.
Ja. Und wenn du sie besiegt hast, waren sie zwar noch da, aber halt wieder ein bisschen zurück. Also total durchdacht, komplett geil gemacht.
Und so schön geklaut von Bioshock und System Shock, weil in beiden Spielen hast du so eine chemische Substanz freigesetzt und plötzlich waren Levels, die du kanntest, überwuchert von irgendwelchem grünen Zeug.
Ja, aber das habe ich habe mal einen Trailer dann gesehen gehabt von Arkham City und dann dachte ich, das sieht aber irgendwie so ein bisschen billiger auch aus, weil es eben ein bisschen karger dann auch war und ich hab schon Angst. Es war so geil, echt, du hast ja auch noch nicht gespielt. Nee. Das kann ich nur empfehlen. Ich habe auch am Anfang, ich hatte so die ersten 10 Minuten gespielt, das war schon das Intro geil und so, aber dann dachte ich mir, doch nicht so besonders, es entwickelt sich aber total.
Batman musst du aber nicht, also du musst, wie bei deinen Filmen, wo wir schon eine Liste haben von 100 Filmen, die du nachholen musst, bei Spielen, eigentlich hast du ja keine Zeit
mehr zu sitzen,
weil
das Problem ist
Darkness, Batman, also.
Die Sache ist ja, ich habe ja gar keine Zeit mehr daran, ich will ja Batman auch noch spielen. Ja. Du musst dann halt irgendwie immer die Zeit finden und sagen, okay, jetzt nehme ich sie mir und jetzt habe ich auch Bock gerade so ein Spiel zu spielen.
Das kenne ich.
Und das war bisher nicht so und ich glaube aber, oder bei Batman bin ich davon überzeugt, dass es für eine gewisse Zeit einfach recht zeitlos ist. Also es wäre jetzt ja nicht so schlimm, wenn ich es jetzt Anfang nächsten Jahres spiele. Da würde es immer noch funktionieren. Ja, es
sieht auch wunderschön aus.
Ja, eben. Es sieht auch, ich kenne ja die Demo, die habe ich auch bestimmt 5-mal gespielt, weil ich es einfach geil fand. Ja.
Also
die
Demo war scheiße.
Nee, die fand ich schon Hammer.
Die Demo ist auch dieser eine Raum, wo man irgendwie ganz viel an diesen Haken da hängt. Und
aber die hat mir nicht gefallen. Die hat mir im Spiel selber fand ich das geil, aber die Demo fand ich blöd.
Ging aber auch so,
Ja, aber wie gesagt, ich habe da kein Problem mit noch ein bisschen mit zu warten, weil ich denke, das tut der Qualität einfach keinen Abbruch. So, deswegen.
Scheint
ein
Notfall zu sein.
Ja.
Aber eben klingt, dass das Handy gelacht hat.
Das ist das Akku leer.
Sondern eine SMS. Aber ich kriege keine Ahnung, was SMS.
Ich glaube, das war's Juhu. Für die Gamescom. Das war unser dreiteiliger Podcast. Die Gamescom ist vorbei, sie ist nächstes Jahr wieder, also einen Termin hat sie schon. Vielleicht von euch Feedback überhaupt, also ich finde, für Oscar war es die erste Messe in dem Sinne, für Jan vielleicht die erste Messe mit aus so Business-Bereich ja. oder so. Für euch beiden wieder eine Messe wie jedes Jahr, ja. wo ihr nicht dabei wart.
Hat sich nichts geändert.
Ja, aber vielleicht bei euch so Eindrücke, so grundsätzlich über die...
Ja. Ja, natürlich, also an sich die Messe ist ein super Erlebnis, allein schon mit diesen ganzen vielen Leuten, dieser Businessbereich, mit den ganzen Ausstellern, die Leute, die man da sieht.
Du meinst die unrasiert stinkenden
Freaks? Genau, die langhaarigen die Aliens, ja. Nee, RTL hat da ja ganz recht.
Ja. Ich habe dich ja auch interviewt, aber deine Aussagen haben sie ja weggenommen, weil die waren zu aggressiv und zu
radikal. Ja, ich bin auf den Kameramann losgegangen, ja. als er dann auf einmal angefangen hat,
dumme Fragen zu stellen. Nicht anfassen sollen.
Ja. Ja, außerdem ist mein Antlitz einfach nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ja. So fürchterlich entstellt.
Ja.
Nee, aber es war halt auch aufregend und man hat viel gesehen und das war ein super gutes Gefühl und war schön.
Das ist erfreulich.
Ja. Die schönste Woche deines Lebens.
Ja, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich dich nächstes Jahr allein hinschicke.
Ja, dann würde ich bloß gerne mal mehr exklusive Sachen sehen. Ja, also ja, irgendwie Sachen, die man noch nicht kennt, nicht weiß und da zum ersten Mal hört, ja. Weil ich habe wirklich.
Die Borderlands.
Ja, Borderlands war optimal. Dass man The Darkness zum Beispiel zocken konnte, fand ich auch super. Aber da hat man halt einfach viele Sachen. Wirklich 1:1 teilweise wieder gesehen, die man schon kannte. Also und ja, aber schmälert die Qualität dieser Erfahrung nicht.
Ja.
Jan? Aus Business-Sicht war es sehr, sehr viel angenehmer als aus Besuchersicht. Also ich weiß nicht, ob ich mich noch, vielleicht bin ich auch vielleicht auch zu alt, um mich noch x Stunden für einen Trailer anzustellen oder so. Das würde ich mir persönlich privat nicht mehr geben.
Ja, also Respekt dafür für die Besucher. Ich werde so als Normalsterblicher nie wieder so eine Messe besuchen. Ist ja unerträglich.
Auch ansonsten, selbst gerade dann hätte es mich extrem angepisst, wenn ich so lange anstehe und ich kriege dann denselben Trailer präsentiert, den ich entweder auf der E3 vorher gesehen habe oder den clevere Marketing-Leute gleichzeitig in dem Moment im Internet veröffentlicht haben, wo du ihn dir schön von zu Hause in Ruhe angucken kannst, ohne dass du...
ohne schwitzende, stinkende, langhaarige Typen.
Aliens.
Genau. Klar, auch mehr Exklusives hätte ich mir gern gewünscht.
Und keine Frauen.
Nee.
Ach, ich habe ja keine Frauen kennengelernt.
Ja. Wer auch immer es als Kontaktbörse beschrieben hat.
Ich habe es auch versucht, aber...
Ja, das ist ja generell. Also, das hätte ich dir auch von vornherein sagen können. Warum hast du mich nicht einfach gefragt? Ja. Du weißt doch, ich bin ehrlich zu dir. Ich
hab jeden angebaggert, aber...
Auch die Typen.
Ja. Die mit den Manchmal lernst du über die Typen ja die Frauen kennen. Also.
Ja. Ist das deine Freundin? Ja. Sieht aber gut aus. Du wirst Erfolg mit haben.
Ha.
Nein, war auf jeden Fall interessant, hat Spaß gemacht. Aber bitte mehr Exklusives. Und mehr zum Anspielen.
Da ging so, ich muss hier wieder den gelangweilten alten Sack raushängen lassen, weil ich fand die Messe super enttäuschend, vor allem aus der Sicht der Presse. Ich finde, grundsätzlich ist es mittlerweile so, dass man sich diese Messen eigentlich ja schenken kann, weil man sozusagen zu Hause bequem auf der Couch sitzend meistens besser mit dem ganzen Videomaterial versorgt wird und dazu nicht die Behaglichkeit seiner eigenen vier Wände verlassen muss, und sich in die Obhut dieser Aliens zu gehen. Aber also zwei Sachen, die mich stören. Einmal ist, dass die Publisher die Messe zunehmend immer nicht mehr ernst nehmen. Man merkt ganz klar, dass die große Ankündigungsmesse ist und bleibt die E3. Wer also irgendwas zu sagen hat, was wichtig ist, der nimmt die E3. Wer was zu sagen hat, was für Amerika wichtig ist, der wartet jetzt noch ein paar Tage und nimmt die Penny Arcade Expo, also die PAX, die jetzt bald kommt, oder die Comic-Con oder irgendwas. Wer in Japan was auf sich hält, nimmt die Tokyo Game Show. Die deutsche Show ist wirklich nur so um den Europäern irgendwelche Spiele aufzuquatschen. Also eine sehr starke Konsumermesse. Und was mich auch ein bisschen stört, ist jedenfalls was die vier Tage angeht, wo der normale Publikumsverkehr ist. Das Motto der Messe heißt Celebrate the Games. Und in dem Sinne wird das, finde ich, da überhaupt gar nicht gemacht, sondern es werden nicht Spiele gefeiert oder so. Es wird einfach nur knallhart so eine Abverkaufsveranstaltung hier. Jeder Stand zeigt so, was du dir jetzt die nächsten Monate gefälligst kaufen sollst. Und die werden in keinster Weise gefeiert. Es findet vorher diese GDDC statt, diese Games Developer Conference oder so. Da sind wirklich ein paar ganz interessante Sachen dabei. Aber meiner Meinung nach, wenn man halt diesen Anspruch hat, und ich weiß, in Wirklichkeit hat die Messe den Anspruch nicht, in Wirklichkeit will die halt eben sowas werden, dass da am besten 500.000 Leute hingehen und sich das Ganze angucken. Aber wenn man so den Anspruch hätte, sowas wie Celebrate the Games zu machen, dann müsste man das für mich, finde ich, eher so wie eine Comic-Con aufbauen, dass es halt mindestens eine Halle gibt, wo halt so mehr Fanartikel verkauft werden. Also wo halt diese ganzen so Figuren aus Spielen oder Zubehör, was früher in Leipzig ja auch immer gang und gäbe war, einfach diese Firmen, die halt diese Standys hergestellt haben, diese 1,80 Meter großen Figuren. Überhaupt gab es in dem Bereich auf der Gamescom in Leipzig immer viel mehr. Also man konnte da viel mehr sich einfach irgendwelchen Scheiß kaufen, also irgendwelche World of Warcraft-Figuren, ein T-Shirt, ja, sonst was.
Das finde ich cool.
Das, sowas finde ich cool. Sowas muss da sein. Oder vielleicht auch ein Stand, wo Privathändler, so Sammler, ihre Spiele ausstellen. Oder einfach so Super Nintendo-Spiele kaufen kannst oder sowas. Ja. Könnte man da auch noch reinbringen. Und was super fehlt, wäre einfach, dass man mindestens 2-3 Hallen oder im Business-Bereich so einfach Panels macht. Dass man sagt, so okay, der Street Fighter-Schöpfer sowieso oder ist um 14 Uhr da drin, kann man sich anstellen, hinschreiben, dann macht man halt eine Stunde Panel mit denen. Oder Cliffy B oder sonst was. Irgendwelche Leute, genau wie es in der Comic-Con ist. Da sitzen dann auch 8 Leute vorne von irgendwie Chuck oder Firefly oder sonst was
und beantworten Fragen.
Ja, das sind ja die Serien, die ich da meinte. Aber da sitzen die vorne und unterhalten sich. Oder ich meine, die Spielebranche sagt ja selber immer, dass sie einen Mangel hat an wirklichen Persönlichkeiten. Da gibt es halt kaum welche, aber es gibt eben, es gibt Peter Molyneux, es gibt Cliffy B, es gibt den McNamara von Team Bondi.
Ja, den EA-CEO.
Ja.
Bobby Kotick.
Activision.
Activision.
Ja, EA ist der Rico Celli.
Genau.
Der jetzt aber auch gerade gewechselt hat. Da ist jetzt Peter Moore, ist jetzt glaube ich bald jetzt der
Chef of EA. Aber der ist ja auch so.
Ja, aber genau, es gibt halt die, aber okay, die Leute will ich nicht unbedingt hören, also nicht gerade Kotick und Rico Celli, sondern halt eher so Cliffy B oder so oder John Carmack meinetwegen, auch Entwickler. Aber dass die Entwickler meinetwegen auch den wirklichen Hardcore-Fans ihrer Spiele mal eine Chance geben, einfach für so ein Panel. Und da ist halt die Film- und die Serienindustrie ein bisschen näher am Fan und am Kunden als diese doch sehr verschlossene Spielindustrie, die immer so auf Embargo und hier, das darfst du nicht erfahren und das und am besten gehst du nur am 15. November los und kaufst das Spiel und vorher hältst du die Fresse und wenn du was erzählst, dann nur was Gutes und das ist halt so, auch dieses Celebrate the Games halt, das ist die du hast auch nicht so das Gefühl, dass so unter den Spielern so dieses allgemeine Motto ist so, wir sind Spieler, wir haben Spaß dran, sondern halt dann immer noch so, ja, dann sind ja diese PC-Extremspieler, die ESL-Leute, dann sind die Konsolenspieler. Also für mich dieser Spirit, den halt so andere Kulturformen schon haben, der fehlte mir da halt ein bisschen. Und halt, wie gesagt, die Möglichkeit, das Genre-Spiel an sich zu feiern und da für mich gehört dann halt eben drumherum dieses Panels, Stände von Spielehändlern und sowas, dass man auch was kaufen kann und so, was Aktuelles und nicht nur wirklich sich so angucken muss, was eben so Bethesda, EA, Ubisoft so die nächsten 3 Monate bringen, was ich mir gefälligst zu kaufen habe. Das wirkt dann so ein bisschen sehr wie Promotion einfach.
Genau, auf der PAX nämlich jetzt gibt es auch von Skyrim so Plüschhelme
zum Beispiel
zu kaufen. Weißt du, das finde ich auch geil.
Ja gut, also es gab jetzt da auch diese Plants vs. Zombies Mützen, die einige auf hatten, da die verteilt worden sind, aber
das ist ja was anderes. Das sind so richtig coole Plüschmütze.
Ja, ja, aber wie gesagt, sowas gehört einfach dazu, zu Merchandising. Ja, genau. Also, da gibt es so viel
Yoshi-Figuren
und das hätte ich mir halt mehr gewünscht und deswegen ist halt die Messe halt fürs normale Publikum ganz interessant, aber man muss sagen, für die Fachpresse und so ist die Ausbeute halt auch relativ gering, weil man halt dann doch sehr viel E3-Material aufgewärmt bekommt und da finde ich halt so diesen Square Enix-Weg halt besser sozusagen nach der E3 dann in Deutschland Leute einzuladen, die nicht auf der E3 waren, denen das zu zeigen und dann halt sie dann wieder mit diesen Eindrücken zu entlassen, statt auf einer ganzen Messe wie in Köln irgendwie zu 80% E3-Material nochmal neu aufzutauen. Zumal man ja da auch das Problem hat, es kommen ja tatsächlich auch Journalisten aus Amerika und England zu Gamescom nach Köln, die sind natürlich dann doppelt gearscht. Also die bekommen ja nur wirklich fast gar nichts Neues zugesehen. Also mal sehen.
Der Trend geht ja auch zu diesen Hausmessen immer mehr.
Ja, der geht wieder zurück, glaube ich. Weil
es guck mal, Call of Duty startet jetzt ihre eigene, diese Call of Duty XP.
Ja, genau, aber das sind halt, genau, das sind aber so...
QuakeCon.
Genau.
Was sind noch?
BethesdaCon ist ja quasi QuakeCon. Ja genau, aber also die Großen machen halt und es gab ja früher so ein, aber es stimmt schon, diese Hausmessen, aber sind für Deutschland natürlich nicht so interessant.
Ja,
also,
Das meine ich ja, deswegen ist es ja angeblich die wirklich eine große Messe, aber es ist halt nur von so, dafür wird es eigentlich nicht direkt, was inhaltlich bietet.
Das Tolle finde ich jedenfalls ist, dass die Gamescom jetzt vorbei ist, weil im Großen und Ganzen ist das Ganze so, als ob du irgendwie als Eunuch über eine Pornomesse gehst, weil dir wird dann doch nur gezeigt, was man alles machen könnte, wenn man nicht gerade jetzt hier auf dieser Messe wäre. Und langsam geht es ja zum Glück jetzt auch mal wieder richtig los mit Spielen und deswegen freue ich mich noch nächsten Freitag, also in 2 Tagen, wenn wieder der Podcast Visual as Usual kommt und wir uns wieder über einfach die Spiele unterhalten können, die neu erschienen sind, sprich halt Deus Ex. Und was in den nächsten Wochen geht es ja dann eigentlich weiter mit noch einem sehr ruhigen September, aber der Oktober wird heiß. Ja, September, klar, also wir haben auch noch Gears of War, geht schon los, aber es, wie gesagt, mir kommt so vor, als ob wir jetzt seit 2 oder 3 Monaten über Spiele reden, die wir nicht haben oder die bald kommen. Und ich will endlich wieder über Spiele reden, die wir auch gespielt haben und die man spielen kann.
Kommt einem super lange vor,
ja. Also wie gesagt, mein letztes war halt der Infamous und das kommt mir auch schon so lange vor. Also da habe ich das, wie gesagt, einen Tag vor der Messe erst durchgespielt, aber für mich ist das schon so ein Spiel so aus dem vergangenen Halbjahr. Und jetzt, genau, jetzt will man einfach...
Du hättest für mich noch ganz gegenwärtig.
Ja, das spielst du ja auch gerade. Genau, aber das kannst du uns nächsten Freitag erzählen, in 2 Tagen, wenn dann auch Nils erzählt, was er alles so gezockt hat und wenn wir dann irgendwie, und vielleicht auch nochmal so, ich diesen Arcade-Titel Toy Soldiers gucke mir auch unbedingt nochmal an, weil ich den Vorgänger sehr gemocht habe. Deswegen, und ab nächsten Freitag geht es dann wieder ganz normal weiter. Gamescom haben wir dann abgehakt und dann schauen wir nach vorne, was da so kommt. In dem Sinne wünschen wir euch jetzt schon wieder einen tollen Mittwochabend. Kein Wochenende, nein. Und tschüss sagen der Alex.
Der Oskar.
Ich sag's gern.
Der Nils.
Der Jan.
Und this is the second time that he doesn't give a fuck.
Das war schon ein cooler Anfang und verbesserte dann immer mehr.
Ja, genau. Das sind wir wieder. Das verbesserte immer mehr.
Und schon glücklich war es, ja.
Genau. Das Ende war so immer so.
Fucking ass. Fuck! Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt,
hab nichts gegen mich.
No! That's what that is. That's what that is, man, I'm telling you. What don't you fucking understand? What don't you fucking understand?
Ninja Gaiden. Das ist so dermaßen geil.
Ja, ich finde das auch kein Geschäft. Diese ganzen Kritik, die uns ja auch so genervt.
Diese Vorwärtsvergänge.
Ja, genau.
Das ist nochmal genau angeguckt.
Genau,
ja.
Also.
10 von 10. Klar, der Multiplayer von Black Ops ist auch
ganz gut. No! Das heißt nicht eigentlich, das heißt
Intelligenz gegen die Vernunft.
Aber ich habe auch, nochmal eigentlich gerade innerlich nochmal weiter, wie dieses ganze
Ich finde, wir sollten beim nächsten noch ein bisschen mehr weghauen.
Ja, wir müssen uns also krasser wegballern. Wir haben jetzt hier zwar 2 Flaschen Glühwein weggedonnert, aber
zu viert.
Ja.